Das ist jetzt meine Kunst, dass ich quasi an einer Stelle Kunst gesucht habe, wo sie zu dem Zeitpunkt kein anderer gesehen hat. Ich bin, glaube ich, wirklich einer der ersten DJ-Künstler, was heute ein sehr normaler Gedanke ist. Das hört man vielleicht auch in meinem leicht professoralen Tonfall.
Gibt es was auf die Ohren mit Hering und Gurke von Nathalie Katzenelson?
Yay! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hering und Gurke. Mein Name ist Nathalie Katzenelson und ich glaube, meinen heutigen Gast muss ich eigentlich niemandem vorstellen, aber ich fühle mich geehrt, es machen zu dürfen. Ich begrüße heute ganz, ganz herzlich Westbam. Herzlich willkommen in meinem Podcast. Es ist mir so eine unfassbare Ehre.
Unfassbar.
Ja, wirklich unfassbar. Mein Lieber, ich starte immer mit einer Frage und die beginne ich auch bei dir einfach direkt.
Natürlich.
Der Fail der Woche.
Und jetzt der Fail der Woche.
Jetzt merke ich schon wieder, ich bin einfach nicht im Jugendslang. Was ist denn der Fail?
Was war ein Fehler? Was hast du
Fail?
Ja, Fail. So, der Fail.
Jetzt muss ich gleich dazu sagen, einer der großen Fails bei mir ist, Konsonanten höre ich schon nicht mehr so gut.
Oh, das ist gut.
Meine, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Ich habe einfach 42 Jahre, lege ich jetzt Musik auf, lebe im Studio, höre den ganzen Tag Krach.
Aber ist doch auch geil, wenn man nicht
Höhen,
alles hört.
In den Höhen, da, also so,
schlechter.
Die höre ich schlechter.
Okay, dann werde ich deutlich reden.
Ne? Genau, der Fail der Woche. Warte mal, aber die Woche ist doch noch ganz jung.
Ja, du darfst auch aus der vergangenen Woche.
Obwohl, ja, der Fail der Woche, doch, jetzt fällt mir gleich was vom heutigen Tag ein. Ich bin ja hier, ich wollte heute zu Fuß hierher pilgern und einmal quer durch Berlin so vom Alex und mitten im Tiergarten kommt ein Unwetter und ich habe ganz nasse Füße. Ich bin dann irgendwie da auch noch durch den Schlamm gewartet.
Und oh nein, das ist wirklich
nicht. Und da dachte ich zu mir, Max, du, das war ein Fehler. Aber ich bin natürlich auch so ein bisschen gestört, weil ich wollte unbedingt meine 10.000 Schritte machen. Ne? Ich bin jeden Tag 10.000 Schritte.
Ja, habe ich gehört. Aber das wären mehr als 10.000 Schritte.
Jetzt, tatsächlich, heute habe ich es jetzt, für heute habe ich es hinter mir.
Und für morgen auch gleich mit, würde ich sagen, bei der Strecke.
Ja, du weißt ja, ab 0 Uhr wird neu gezählt.
Okay.
Ne? Das müssen schon jeden Tag 10 sein.
Sag mal bitte, du bist ja Maximilian.
Mhm.
Und du bist Westbam.
Mhm.
Was ist dir denn lieber? Sind es für dich dieselben Personen oder sind das zwei verschiedene Personen für dich? Und als welche Person darf ich dich heute ansprechen?
Du kannst mich sehr gerne auch mit Max ansprechen. Westbam klingt natürlich schon fast so irgendwie wie ein Auto oder irgendwie. Das ist ja ein bisschen komisch. Es klingt nicht so richtig nach dem Namen. Wobei ich es andererseits auch immer lustig fand, also selbst mein Bruder sagt dann zu mir Westfalia oder West, so. Und ich fand es auch immer ganz cool, also ich finde es auch okay, wenn Leute mit Künstlernamen ansprechen, also zum Beispiel der Kai heißt Hardy Hard, den will ich immer nur Hardy Hard nennen. Mein Bruder habe ich auch häufig DJ Dick genannt. Und ich kenne das auch, dass Maruscha war auch immer genervt, weil dann gibt's irgendwelche Leute, die sagen, ey, ich kenne die Marion noch von früher, ey, Marion, wie geht's denn? Aber genau, Leute identifizieren sich auch mit ihrem Künstlernamen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, Max ist voll okay.
Ja?
Ja.
Und bist du privat dann auch Max oder steckt in dem privaten Max immer noch was vom Westbam mit drin?
Ja, okay, ich kenne die Frage sonst vor allem mit der Musik, dass die Leute sagen, was hörst du denn privat? So, ja? So nach dem Motto, es gibt einen Westbam-Musikgeschmack und der Max hört dann was ganz anderes oder so. Und also diese Unterscheidung mache ich nicht. Aber ich muss mal überlegen, wie ich mich selber, wenn ich mit mir selber spreche. Doch, ich spreche mich doch selber auch, wenn ich sage, Max, Alter. Und ich spreche mich auch
Siehst
mit Max
du?
An.
Du jetzt, bist Max.
Genau, wenn ich jetzt drüber nachdenke, sage ich, Max, Alter, was hast du da schon wieder gemacht?
Max, was wäre aus dir geworden, wenn dir niemand je zugehört hätte? Also ohne Rave-Erfolg, ohne Szene.
Ich glaube, ich bin ja eigentlich so völlig in dieses Feld abgedriftet. Ich bin ja selber ein Sohn eigentlich des Bildungsbürgertums. Das hört man vielleicht auch in meinem leicht professoralen Tonfall.
Mein Vater
war Professor, meine Mutter Studienrätin, alle meine Verwandten sind eigentlich, bis zu meiner kleinen Schwester, die ist Juristin, alle sind sie studiert und alle sind sie irgendwo in diesem Bildungsbetrieb drin.
Aber alle künstlerisch.
Ja, also wie gesagt, die kleine Schwester ist Juristin. Aber das stimmt. Die große Schwester ist Künstlerin, die Eltern sind Künstler. So, von daher ist es im...
Du bist Künstler?
Ich bin Künstler. Genau, das war für mich dann wahrscheinlich so eine der Sachen. Ich bin, glaube ich, wirklich einer der ersten DJ-Künstler, was heute ein sehr normaler Gedanke ist. Aber ich erinnere mich, als ich angefangen habe, 83, war das... Also und mir kam das dann so in meinem ersten Jahr auch dann so langsam, dass ich gesagt habe, nee, warte mal, ich mache das jetzt hier nicht so mit, ich mache einen schönen Übergang oder so, sondern das ist jetzt meine Kunst. Also ein bisschen durch dieses Elternhaus, aber dass ich quasi an einer Stelle Kunst gesucht habe, wo sie zu dem Zeitpunkt kein anderer gesehen hat. Also das wurde so als Entertainment-Job, was es natürlich auch bis heute ist, und vielleicht mit so ein paar technischen Fertigkeiten, die waren damals aber auch noch sehr rar, also die meisten haben einfach nur...
Aber hättest du damit gerechnet, dass diese Kunst, mit der du so früh gestartet hast, dich dein Leben begleiten würde und dass du davon leben kannst, dass du so erfolgreich sein wirst?
Ja, das ist schon der Wahnsinn.
Also der Picasso der Techno-Szene, es ist ja so.
Also sagen wir mal so, ich habe schon an das Potenzial des Jobs habe ich komplett geglaubt und dass der DJ alles und irgendwo auch schon relativ früh, so 84 habe ich auch, kann ich beweisen, gibt's Texte von mir über sozusagen den DJ als Star einer neuen Bewegung.
Mhm.
So. Und aber, also das schon, aber so mit dem Alter, also ich, wenn du mich jetzt mit 18, 19, 20 gefragt hättest, also muss man ja jetzt auch nochmal überlegen, ein 60-jähriger Mensch, der ich ja heute bin, das wäre mir ja wahnsinnig alt vorgekommen, wie...
Ja.
Ich jetzt einem Teenager natürlich wahnsinnig alt vorkomme. Aber, und wenn du den Max von damals gefragt hättest, Max, wirst du denn das noch mit 60 machen? Da glaube ich nicht, dass ich gesagt hätte, na klar. Also die Vision hatte ich nicht. Und die hatte ich eigentlich auch die ganze Zeit nicht. Ich meine, jetzt irgendwann, so zu meinem 60. Geburtstag, als ich dann auch... Also Leute wie mein Großvater dachte und so, da dachte ich auch, wow, unglaublich, dass man hier noch so auf der Bühne rumspringt. Und natürlich, dass vor der Bühne auch noch ein paar Leute stehen und sich freuen.
Ein paar?
So.
Komm.
Ja, ja.
Also, naja. Und da schreibt man nicht.
Eben, aber da ist, also, ja, da, also da bin ich sehr dankbar drüber. Und gerade in unserer Zeit, wo es immer heißt, die Leute... lernen irgendeinen Job und dann 3 Jahre später gibt's den Job nicht mehr,
genau.
Und müssen einen neuen Job lernen, dass sowas wie DJing ein Job ist, der mich jetzt über so viele Jahrzehnte begleitet und was viele Leute, glaube ich, auch gar nicht sich wundern würden. Es ist sogar, ich bin heute eher sogar erfolgreicher als früher.
Also herrlich?
Insgesamt, also wenn es um Anzahl der Gigs und Anfragen und so geht, ist es eher bergauf als bergab gegangen. Also wo ich dann auch immer dachte, ey Alter, irgendwann hast du dann vielleicht noch eine Anfrage im Monat oder so. Aber dem ist nicht so. Also wir wissen ja nicht, wie es dann weitergeht.
Aber ist es heute anstrengender für dich als früher? Weil du hast früher, entschuldige, ich habe ein paar Podcasts gehört und du hast halt auch, das fand ich auch voll, also es hat mir gefallen, das fand ich sehr sympathisch. Da wurdest du gefragt, ob du denn auch hier und da mal irgendwelche Drogen probiert hättest. Und da sagtest du, alles, was dir angeboten worden ist, hattest du auch ausprobiert. Und du wärst nicht der Mann, der du bist, wenn du nicht die Erfahrungen gemacht hättest, die du gemacht hast.
Okay, letzteres hatte ich gestohlen allerdings.
Ich weiß.
Die von Iggy Pop.
Richtig.
Iggy Pop sagt,
richtig.
It made me the man I am today. Genau.
Siehst du, fand ich was für eine gut. Erinnerung. Und ich frage mich, wann war denn das dann anstrengender für dich? Ich vermute mal, dass du heute einen etwas gesünderen Lebensstil pflegst. Also war das dann früher anstrengender oder heute?
Also es gibt ja so mehrere Einschnitte sowieso in der Art, wie DJing funktioniert. Also der größte Einschnitt war eigentlich die Digitalisierung. Und wo das heute ist, mit den Datenträger, ne? Von daher kann ich schon mal eins sagen, ich wüsste gar nicht, wie das jetzt wäre, wenn ich immer noch mit 40 Kilo Schallplatten über die Flughäfen dieser Welt rennen müsste oder zittern müsste, ob die jetzt ankommen, die einchecken, dann nochmal eine Stunde eher da sein, abschwitzen, ob die wiederkommen, in den Plattenladen rennen oder so. Das sind alles so Sachen. Ich weiß, viele andere Kollegen, die romantisieren das so und sagen, wie toll das damals war und mit wie man seine Kumpels getroffen hat im Plattenladen und was das für eine tolle Gemeinschaft war und dass das heute alles irgendwie blöd oder isolierter wäre oder so. Und da kann ich nur sagen, ich glaube, wenn ich das alles, diese Routine machen müsste, diese Plattenschlepp, Plattenkaufroutine, ich weiß gar nicht, ob ich dann hier noch sitzen würde und übers DJing reden. So. Also ich bin sehr dankbar über den Fortschritt der Technik. Wundert mich ehrlich gesagt speziell im Techno-Genre, was ja eigentlich so ein sehr futuristisch von der Idee immer war.
Ja.
Immer der Zukunft zugewandt, immer so mit so einer Raumschiff Enterprise und wir fliegen in die Zukunft und beamen uns ab und so. Dass da Leute sagen, ja, aber es muss die in Öl gepresste alte Vinylschallplatte sein und so. Das habe ich nicht verstanden. So, mit anderen Worten, das zum Beispiel macht den Job für mich heute sehr attraktiv und auch einfacher, leichter zu schleppen. Du kannst auch besser 2-3 verschiedene Gigs am Wochenende spielen. Ich habe ja einfach auch verschiedene Phasen meiner Karriere und manchmal, ich spiele auch gerne Themenabende, wo ich sage, wie jetzt gerade war ich zum ersten Mal seit 30 Jahren in Pardubice, da war ich das letzte Mal 95 und jetzt wollten die, dass ich nochmal so ein Set spiele, das finde ich dann auch
attraktiv. Und kannst du dich dann noch daran erinnern, was das war?
Absolut.
Weil, wirklich? Also, wow.
Also ich weiß nicht genau,
wie ja, okay, ich das verstehe ich schon. Aber in etwa?
Aber ich sozusagen, es gibt einfach so 5-6 Hauptphasen meiner DJ-Lebensgeschichte und ich mag auch jede einzelne noch. Ich habe mich von jeder einzelnen irgendwann auch abgewandt und einer anderen Sache zugewandt, aber jetzt nicht, weil ich jetzt sage, nein, das ist mir jetzt peinlich, das ist jetzt blöd, sondern das war dann für mich wie ein abgeschlossenes Kapitel und das sind so Sachen, die ich mittlerweile auch interessant finde, zu den einzelnen Kapiteln nochmal zurückzukehren.
Cool.
Und mich zu fragen, was hat mich eigentlich gekickt an High-Energy-Musik in den 80er Jahren? Was hat mich gekickt an der frühen Techno- und House-Musik in den späteren, der zweiten Hälfte der 80er? Was hat mich gekickt an diesem frühen Techno-Rave-Platten?
Und erinnerst du dich dann daran, was dich gekickt hat? Kickt es dich heute anders oder noch genauso?
Ja, also es ist wahrscheinlich ein bisschen anders, aber also es ist einfach, weil es vom Gefühl natürlich was anders ist, ob du was entdeckst oder es wiederentdeckst.
Ja, geil.
Also wiederentdecken ist aber auch cool. Also eine Sache die, glaube ich, auch eine lange Karriere ausmacht, ist die, so die Gnade des Vergessens. Also wenn ich dann, weißt du, wenn ich dann, so, ja, genau, weil du irgendwas lange nicht mehr gehört hast. Ich glaube, das können auch normale Menschen nachvollziehen, wenn du irgendein Lied, was dir vielleicht mal sehr viel bedeutet hast, und du hast es aber jetzt 5 Jahre nicht gehört, und jetzt spielt, oder es läuft im Radio, oder jemand legt das auf, oder so. Und dann nimmt es dich und du entdeckst das in dem Moment wieder. Und es gibt dir wieder genau dieses Gefühl. Und diese ganze Zeit kommt zurück.
Das ist sensationell. Ich liebe das.
Und das finde ich wiederum das Schöne daran, auch in Stationen meiner Musik, die für mich eine große Story sind. Allerdings geht diese Story eben verschlängelte Wege, so, ja, und schlägt mal sehr stark nach links aus, nach rechts, nach vorne, nach hinten, weiß ich, und wird dann mal sehr perkussiv, mal sehr melodiös, mal mehr Vocals, mal weniger Vocals, aber das folgt einem gewissen Drehbuch, dass ja, dass ich auf eine Art selber geschrieben habe. Auf eine Art war das aber auch so ein natürlicher Prozess, dass ja, im Vorwort meines Buches, was ich mal geschrieben habe, Die Macht der Nacht, habe ich Seneca zitiert mit den Worten: Den Willigen führt das Schicksal, den Unwilligen schleift es mit. Und das finde ich einen wahnsinnig tollen Satz. Also ich bin eigentlich mit meinem Schicksal immer mitgegangen und ich habe Sachen gespielt, lange bevor ich verstanden habe, warum ich das jetzt gemacht habe. Oder ich habe auch Stile geändert, wo ich gesagt habe, nee, irgendwie, ich fühle das jetzt nicht, ich suche nach was Neuem. Ich hätte es nicht immer vollständig gleich erklären können, warum das so war. Im Nachhinein kann ich aber wunderbar darüber nachdenken und philosophieren.
Perfekt. Also,
genau.
Wo sind denn die ganzen Platten dann aber? Und sind das viele? Ja, das sind bestimmt also, richtig viele.
Du meinst jetzt meine alte Plattensammlung?
Ja, gibt's die noch?
Es gibt tatsächlich große Teile davon noch. Das muss ich zugeben. Aber auch das kennen auch viele Leute. Weißt du, du hast manche Sachen, von denen möchtest du dich nicht trennen.
Ja.
Die stellst du in den Keller oder die stellst du in einen Schrank, in eine, so. Und du holst sie nie wieder raus.
Ja. Ja.
Und so ein bisschen ist es mit meinen Platten auch. Ich gebe es jetzt mal zu. Meine Sammlung war noch größer. Jetzt habe ich vielleicht noch so 15.000 Platten.
15.000!
Glaube ich schon.
Platten.
Genau. Und ich habe so eine kleine Wohnung. Da stehen noch Platten drin, die hatte ich mir irgendwann mal gekauft.
15.000!
Und da stehen diese 15.000 Platten. Aber die anderen 15.000, da hatte ich mal gedacht, naja, ich brauche sie jetzt alle nicht mehr. Und dann dachte ich, okay, vielleicht verkaufst du die an irgendwelche Leute, die das
Sammler
und sich dann freuen. So. Und ich bin aber manchmal leicht zu triggern. So, dann sah ich so 2, 3 Meldungen, wo dann Leute geschrieben haben, na, brauchst du Geld, bist du pleite?
Ach so. Oh.
Und das hat mich dann so aufgeregt.
Okay.
Und das war eine wirklich vielleicht ein bisschen Assi-Aktion meinerseits, weil Leute reden immer irgendwie im Internet. Ich meine,
ja, das ist voll unwichtig,
so,
was sie denken.
Eigentlich unwichtig.
Ja.
Aber in der Situation hat mich das so getriggert, dass ich gesagt habe, na, warte mal. Ich wollte eigentlich die Platten das so weitergeben, so. Und
dass sie weiterleben außerdem.
Ja, genau. Aber warte mal, wenn es jetzt heißt, ich sozusagen, ich bin desperate, ich brauche die Platten noch nicht, dann machen wir das jetzt anders. Jetzt lasse ich einen Laster kommen und dann fahren wir die auf den Müll.
Nein.
Das habe ich machen lassen. Die
wirklich?
Ja.
Oh, heftig.
Ja. Und das stimmt schon, das war für mich schon auch eine krasse Aktion, aber
du hast 15.000 Platten auf dem Müll
und darunter bestimmt viele große Sammlerstücke.
Oh, wie dämlich.
Wie dämlich.
Entschuldigung.
Aber, naja, alles gut. Das war impulsiv damals und die Vorstellung, dass die dann so gehäckselt werden und so wie so ein...
Aber war auch ein bisschen befreiend, oder?
Genau. Das ist das andere. Ich kenne das nämlich von anderen Leuten, die ihre Platten irgendwo in eine Garage stellen oder in ihrer Wohnung zu stehen hatten. Dann hatten sie da 20 After Hours. Die halbe Stadt wusste, wo ihre Platten sind. Und eines Tages, und die halbe Stadt wusste auch immer, jetzt sind sie nicht da, weil sie spielen irgendwo im Ausland. Und sie kommen zurück und siehe da, was ist nicht mehr da, die Plattensammlung. So. Ja, aber auch da wieder, das, klar ist das ein traumatisches Erlebnis. Ich kenne das, also mir haben sie 2-3 Mal Plattenkisten auch geklaut nach dem Set. Oder natürlich auch Iberia, die Fluggesellschaft, 2-3 Mal die Platten so verloren, dass sie sie nicht mehr gefunden haben. Und irgendwie in dem Moment nervt es dich und bist verzweifelt. Aber es stimmt schon. Eigentlich, it's a new day, it's a new dawn. Und irgendwo hat es immer was Befreiendes. Die alten Platten sind weg. Jetzt kommt was Neues. So, aber jetzt kommen wir auch wieder darauf zurück, weswegen ich das jetzt toll finde, trotzdem wieder Retro-Partys zu machen. Und zwar nicht so, früher war alles besser, sondern im Sinne von, ich möchte eine bestimmte Phase highlighten. Also wirklich so wie so ein musikalischer Themenabend. Rave-Musik, wie war das 1994, 1995? Oder House-Party, wie war das 1986, 87? So. Oder Electric Kingdom, wie war das? Unsere Elektro-Partys um die Jahrtausendwende. Oder 99, 98, so. Also das sind für mich halt
alles
abgeschlossene Chapter, die man so, also mir wird es jetzt nicht darum gehen zu sagen, ach komm, wir spielen jetzt mal die Greatest Hits aus 20 Jahren, das Beste der 90er, 80er und das
Beste. Aber wenn du dich jetzt in ein so ein Chapter zurückbeamen könntest, nicht um daran was zu verändern, sondern weil das so toll war, weil das so geil für dich war, weil du sagst so, Mann, ich würde das so gerne genau wie damals noch einmal spüren. Was wüsstest du da, wohin du gehen wollen würdest?
Es gibt natürlich viele, viele Sachen. Und tatsächlich ist das eine Fantasie, die ich durchaus nicht nur, wenn mich jemand danach fragt, sondern das sind so viele Momente meiner Karriere.
Wow, was für eine schöne Aussage, aber.
Wo ich gerne, also quasi, wie ein Geist da so reinschweben würde
und
einfach nochmal gucken, wie das wirklich war. Weil so, also natürlich hast du Erinnerungen dann, aber jetzt konkret, ja. Ich war als 19-jähriger Teenie, habe ich im Metropol, das Metropol war der Laden in Berlin. So, weil das war der erste und einzige Laden, wo die ganze Nacht ein Beat durchlief. Das hatten die da schon seit den späten 70ern gemacht. Ich hatte selber als Teenager da zum ersten Mal gehört. Und jetzt bin ich als Teenie da und darf jetzt da auflegen in diesem Tempel der Mixkunst. So, und dann weiß ich lustigerweise noch die erste Platte, die ich aufgelegt habe.
Wirklich?
202 Machine Rock Your Body.
Wow.
So, und ich weiß auch noch, dass sofort hinter mir 2 Typen standen und wir legten jetzt auf. So, weil, und das fand ich so toll. Und zum Beispiel diese wirklich frühen Abende, so, wo wo das Genre quasi noch nicht erfunden war und aber wo man sich da so reintastet, was man mal machen wird. Und gerade als 19-Jähriger, also jetzt noch Teenie, fast noch Kind so, da ist es auch noch speziell so, heute, wenn ich auflege, gibt's ja auch 100 Leute, die da mitfilmen, so, wegen den Kameras und so. Übrigens finde ich auch gar nicht schlimm. Im Gegenteil, ich finde es so schade, die ersten 10 Jahre als DJ.
Ja, da gab es nicht.
Also das ist so wie in der Archäologie, wenn du zurückgehst 1 Million Jahre, da bist du froh, wenn du noch einen Backenzahn findest.
Ja,
so,
ja, ich weiß, was du meinst. Denke ich mir manchmal auch. Manchmal bin ich davon genervt und dann denke ich so, oh, aber hätte ich das damals machen können, hätte ich viel mehr kostbare Erinnerungen irgendwie.
Genau. All das, also zum Beispiel, ich wünsche, ich habe auf den... Mit den ersten Sachen, die in England Rave hießen, Also ich habe das Wort da gelernt, dann haben mich die Engländer da mitgenommen und dann kurz drauf war ich auch gebucht auf so Dingern. Da gab es natürlich auch Flyer und Plakate. Aber du musst natürlich nicht denken, dass ich irgendwelche Flyer oder Plakate gesammelt habe. So, ja? Also kann ich jetzt darüber irgendwie viel erzählen, aber das Blöde ist da dann immer, ja, kannst du mir das zeigen irgendwie? Und ich wünschte, ich hätte mehr dokumentiert. Es gibt Gott sei Dank, es gibt, und zum Beispiel meine Freundin Hanna, die findet dann immer auch noch irgendwas.
Oh, wie cool.
Neulich hat sie einen Flyer gefunden. Es gab ja dieses große Thema Detroit, Berlin, die große Connection. Und die Wahrheit ist, das ging wirklich los 1990 mit einer Party, wo ich gespielt habe im UFO mit Derek May, der einer von den drei Gründervätern von Detroit Techno ist. Das war der erste Abend und da geht's los. Und da kann ich jetzt Gott sei Dank das nicht nur erzählen, sondern da hat jemand den Flyer aufbewahrt, den gab's im Internet irgendwo.
Also Leute, wenn ihr noch irgendwelche alten Flyer oder Plakate oder Poster habt, meldet euch, schickt sie. Wir freuen uns über jedes Sammelstück.
Unbedingt.
Richtig?
Auch Fotos sind welcome.
Ja, more than. Mhm. Ist das cool. Du bist ja eigentlich, das fand ich so, als ich das gehört habe, so merkwürdig. Du kommst ja aus der Punk-Richtung. Also du warst ja mal Punk.
Genau, und da fällt mir jetzt auch noch eins ein. Ich habe dann mit 15 Bass gespielt in einer Punkband und Synthi auch schon. Da hatten wir vielleicht 3 oder 4 Auftritte. Da gibt's Videoaufnahmen, da gibt's Super-8-Aufnahmen, da gibt's Fotos.
Das gibt's
ja?
Alles.
Ja, ja, das und das ist das Lustige, weil eben das mit dem DJing keiner in dem Maße gesehen hat. Also der William hat so meine ersten Auftritte noch, der quasi mein erster Manager war. Der hatte auch ein paar Fotos gemacht, aber da ist auch das meiste verloren gegangen. Aber bei meinen Punk-Kumpels, da gab es den Andreas Bleckmann und der hat unheimlich viel gesammelt.
Ja, weil es aber auch noch so in der Jugendzeit war, oder?
Ich glaube, das hat damit zu tun, DJs, das wurde nicht gesehen als das. Also ich habe das schon so gesehen, aber ich war jetzt eben, weil ich eben jetzt nicht der war, der jetzt gesagt hat, aber jetzt müsst ihr mich filmen oder so, ja. Jetzt müsst ihr mich fotografieren. Da hätten jetzt andere mehr drauf kommen müssen.
Heutzutage gibt's ja über fast jeden zweiten gefühlt schon eine Dokumentation.
Genau.
Was ist denn eigentlich mit deiner? Das fehlt noch, eine richtige Westbam-Dokumentation.
Ja, ist auch schon im Plan.
Siehst du? Gibt es denn noch eine Überzeugung aus deiner Punk- und Anarcho-Jugendzeit, die du heute so noch vertrittst? Oder die du denkst, aber dich nicht traust, laut zu sagen?
Ach nee, also es ist unheimlich viel eigentlich eigentlich aus meiner Jugend. Und der Vorgeschichte ist unheimlich viel, habe ich wiedergefunden auch und war auch in meinem Spirit quasi auch drin. Also zum Beispiel, Punk war ja so Anti-Disco eigentlich.
Ja, so alles Anti, weil, oder?
Alles Anti, aber speziell Disco als so ein angepasstes Spießerspäßchen, das war das, was wir als Punks an Disco gehasst haben. Und das ist allerdings auch bis heute so. Und da kam ja bei mir sehr früh auch diese Idee her, nee, wir wollen ja schon DJ, schon Club, schon eine Disco, wo ein DJ Platten auflegt. Aber wir wollen das mit so einer anderen Energie aufladen. Deshalb hieß seit 1987, dann hieß meine erste 12-Inch-Serie Westbam's Disco Riots. Das war quasi so ein Vorläufer von der Rave-Idee. Rave heißt ja Toben und Disco Riot war für mich so, ja, schon, ja, es ist ja Disco im Sinne von, es ist der Ort, wo Lichter flackern, es ist Samstagabend, es ist eine Tanzfläche, ein DJ spielt, in dem Sinne ist es Disco. In dem Sinne ist es auch bis heute alles Disco. Die Kultur, die mir vorschwebte, war eben dann doch, und da kommt jetzt auch so ein bisschen Berlin rein, und natürlich meine Punkrock-Roots, also dass es anarchistischer und undergroundiger sein sollte. Also, und übrigens auch das Metropol, das heute, wenn man da reingeht, das ist ja so ein denkmalgeschützter Ort. Damals war das nur so ein großer schwarzer Kasten, da war nichts drin. da ging es nur um Musik. Ein bisschen, der hatte ein Laser, das war das große, ein grüner Laser. Also, ja. Der wurde dann einmal am Abend angemacht.
Einmal?
Ja, oder zweimal. So.
Wow.
Genau, aber mit einer Wort, diese Idee, die zum Beispiel die erste Hausparty hatten wir dann 1986 gemacht mit dem Sänger von Duff, der Gabi Delgado und ich. Und wir haben das gemacht im Ex und Pop. Das Ex und Pop war ja so ein geniales...
War das jetzt, das war in Münster oder das
nee,
war
nee,
in
das
Berlin?
Ist in Berlin.
Das war in Berlin, okay.
Genau. Ich bin ja seit... Also seit 84 lege ich in Berlin auch auf. Ich war 82 schon hier und war dann nochmal fürs Abitur machen, 83 in Münster. Da habe ich dann angefangen, im Odeon Platten aufzulegen und kam dann 84 zurück und habe dann im Metropol angefangen.
Okay.
So ein bisschen zickzack. Genau. Und eben diese erste Hausparty, hätte man jetzt auch sagen können, wo machen wir die? Oder vielleicht muss ich noch mal auch erklären. Also diese ganz frühe Hausmusik, das war für mich eben ganz krass elektronisch und wahnsinnig schmutzige Beats. Heute, wenn die Leute House hören, denken die an so Schunkel Handbag House in einer Disse.
Ja, oder halt sowas Loungiges, genau.
House im Originalzustand von 84, 85, 86 war eine ganz krasse Musik, das also sehr underground, düster.
Wo war deine Berührung? Wie bist du da rangekommen?
US-Importe. Meine allererste Hausplatte, also ich habe den Kram dann auch gespielt, bevor ich den Begriff kannte. Den Begriff kenne ich dann seit 86.
Geil.
Und dann haben wir diese Hausparty gemacht, wurde das wieder wie so häufig erklärt durch die englische Presse. Dann gab es eine englische Compilation, The House Sound of Chicago. Aber ich hatte die Musik, hatte ich vorher schon gespielt. Das hatte sich und ich weiß sogar, dass ich war in so einem Plattenladen, der hieß an der Pariser Straße hier, der hieß Vox Records. Und ich weiß noch, dass der Typ mich auch schon gefragt hat. Ich kaufe diese Platten, er sagt, sag mal, verstehst du, warum steht denn da immer überall Tracks und Jack und House, steht da überall drauf, weißt du was? Und das wusste ich, ich weiß noch, dass ich mir diese Frage, dass er mich dann darauf hinweist.
Ja.
Ich sage, ja, ich kam immer so vom, oh ja, das gefällt mir, nehme ich mit, das gefällt mir. Ich war nie so der Trainspotter. Woher kommt das? Wer hat das geschrieben oder so? Sondern einfach mehr so, ja, oh, geil, finde ich gut, nehme ich mit. Und dann ziehe ich es raus, dann erkenne ich es wieder, aber ich war nicht so der Musikwissenschaftler. Und wie gesagt, und ich habe im Metropol schon die allererste Chicago Hausplatte habe ich im Wedding gekauft von einer Privatperson. Das war so ein Typ, der ist immer nach USA geflogen und hat bergeweise Maxis gekauft und Leute
da. Woher kanntest du den?
Den kannte ich aus dem Metropol irgendwie. Der hatte
okay.
Quatsch. Das Metropol war eben so eine kleine, verschworene, semi-religiöse Gemeinschaft, die so sehr so, ja, das war so eine Welt für sich.
Semi-religiös ist geil.
Ja, also so die, also weil das Metropol, da gingen die hin, das war sehr feierlich, weil das war eben, ja, wie dann später die Techno-Welt und die Rave-Welt, eine Welt für sich, ja, mit einer Musik, weißt du, wenn du in 80ern in einen normalen Club gegangen bist, das war ja eher ein schwulen Club. Wenn du in einen normalen Heteroladen...
Ganz kurz, was war ein Schwulenclub?
Das Metropol.
Ehrlich?
Ja.
Das wusste ich nicht.
Ah ja. Nee, eins muss man ganz klar sagen, das auch viele Leute wissen es nicht. Diese ganze Kultur, die wir heute Techno und Rave und House und das nennen,
ja.
Der Ursprung davon sind Gay-Clubs.
Quatsch.
Ja. Das kann ich auch bestätigen. Ich bin
krass.
Teenager reingekommen, als heterosexueller Teenager, der so vertraut war mit heterosexuellen Clubs, wie man da so Musik spielt.
Ja.
Und das war mein großes Aha-Erlebnis 1982 im Metropol. Da komme ich da rein, dann sehe ich diese rockermäßigen Typen, die ich weiß nicht, früher hatten die ja noch so richtig, oder es gibt's vielleicht heute auch noch irgendwo, so halbnackte Typen in Leder, mit Lederkäppi und so Ketten.
Geil.
Oder so. Und ich komme also da rein und die
Und du wusstest es aber nicht. Du bist da...
Doch, ich wusste
es. Du wusstest
aber ich hatte
es,
viel
okay.
Gehört. Also jetzt, ich war von der Musik angezogen, okay. Aber ich war neugierig von der Musik. Okay. Also einfach, weil ich war immer neugierig auf neue Musik und auf, also ob das jetzt ein Duff-Konzert war oder ein geiler Punkrock-Club oder eine John Peel-Radiosendung, das war so der große englische DJ, der immer samstags, wenn ich mich recht erinnere, oder war es vielleicht auch nicht samstags, nee, das war in der Woche irgendwann, spielte der nachts auf dem englischen Soldatensender neue Musik. Sowas hat mich immer angesprochen und der das Metropol, da wurde schon, also ich bin in am Harlemweg in die 7. Oberschule in Nordcharlottenburg gegangen und ja, das war ein Schwulenclub, aber sogar die Teenies dort, die wussten, und das war so ein Gerücht, sie sagen, ja, in diesem Metropol, was da läuft was ganz anderes. Wir wissen auch, keiner weiß, wie
geil,
das funktioniert.
Belly.
Ja, ja.
Geil.
Genau. Nein, das muss ich auch mal sagen. Also diese, das ist so eine große Schwulenszene und gleichzeitig so eine durchlässige Schwulenszene gab. Das ist aus meiner heutigen Sicht auch faszinierend. Also
total spannend, was du gerade erzählst.
In Münster, wo ich geboren bin, habe ich dann später in der Abiturzeitung outeten sich dann ein paar Mitschüler. Und ich schwöre, ich hatte zu dem Zeitpunkt nie darüber nachgedacht, ob da jemand schwul
wäre. Ja, natürlich nicht.
Weil das war einfach überhaupt in dieser Münsterwelt war das überhaupt kein Thema. Ich weiß, dass meine Freundin, also die dann meine Freundin wurde, mich so mehr oder weniger als erstes fragte in Berlin, na, bist du schwul oder was oder so? Und ich weiß, dass ich völlig überrascht war, weil ich so eine Frage noch nie gehört hatte.
Und wie kam sie darauf, weil du ins Metropol gegangen bist?
Nee. Sie wollte das, glaube ich, nur abklären, ob ich schwul bin oder nicht. So. Also ich glaube jetzt nicht besonders schwul aus. Höchstens, ich hatte damals gerne Anzüge an und sowas mit. So, das war vielleicht ein bisschen ungewöhnlich. Ob das jetzt unbedingt schwul war, würde
Nein.
ich jetzt nicht behaupten. Mein Vorbild war damals, glaube ich, stylmäßig Martin Fry von ABC. Das war so in meiner Übergangsphase von Punkrock, New Wave und dann wurde es so ein bisschen, ja, so gefärbte Haare und genau, und Alain Delon war mein großes Vorbild.
Hammer.
In
sexy.
Der eiskalte Engel, genau,
ja,
so wollte ich
sexy.
Auch sehen. So.
Erklär mir bitte, wie das geht. Also, Punk, Techno, Metropol, Feiern, Club und dann Theologie studieren?
Okay, letzteres ist jetzt so ein bisschen so eine Sache.
Wo ist das passiert? Also wieso?
Genau. Also mit der Theologie, ich war da ja nicht wirklich.
Wie?
Ich war da eingeschrieben eine Weile in katholischer Theologie. Und also ich brauchte irgendein Studienfach. Ich kann es heute zugeben, ist ja auch schon verjährt. Ich habe eine tatsächlich uns wiederum eine Unterstützung, die meinen Werdegang dann auch geprägt hat. Mein Vater ist ja sehr jung gestorben, 1984. Und
da warst
weil
du
ich
17,
jetzt,
richtig? Nee, er ist krank geworden, als du 17
genau,
warst.
So.
Genau.
Und ich hatte jetzt Anspruch auf eine Halbwaisenrente.
Okay.
Allerdings nur, wenn ich studiere. Und deshalb habe ich studiert.
Ja.
Und dann habe ich ja im weitesten Sinne auch studiert. Bloß mein Studienfach, das musste ich mir selber. Also insofern denke ich, so ein großer Betrug war es nicht. Ich habe dann DJ-Wissenschaft studiert und mir selber beigebracht, weil das gab's noch nicht. Ich glaube, es gab noch nicht mal den Lehrstuhl für Pop, den es heute ja auch gibt. Aber und so für heute, glaube ich, kann man sogar...
Und dann dachtest du, Theologie ist dann auf jeden Fall am nächsten dran.
Theologie, ja, irgendwie ja. Genau. Und bis heute muss ich auch sagen, also zum Beispiel mit meinen, also irgendwo diesen Gottesdienst, religiösen, ekstatischen Vibe, den gibt's ja in der Hausmusik, was für mich eine der absoluten Urformen ist. Und wie gesagt, die religiöse, semi-religiöse Gemeinschaft des Metropols, später auch die Macht der Nacht war so, dass es sozusagen so etwas von einem Service, einem spirituellen Erlebnis hat das. Also ich will es jetzt nicht übertreiben und mit dem DJ als hohe Priester und bla bla bla, aber eine gewisse... Eben, diesen Begriff fand ich immer ganz gut, religiös-musikalisch. Ich bin jetzt
stimmt
auf viele Weise, also ich bin mal Atheist und mal, ja, ich bin schon auch Atheist, und aber trotzdem ständig beschäftigt mit Religion.
Genau, wie kann also man dann so Atheist sein? Und dich interessieren ja auch Religionen.
Ja, absolut.
Also passt das nicht so ganz?
Ach, das... Wie gesagt, also ich...
Oder dich interessieren Religionen nur nicht zum... Nur du weißt nicht selber, wie du sie anwenden sollst in deinem Glauben. Glaubst du an was? Wenn ich fragen darf.
Also da fand ich auch einen Satz immer toll, den ich gehört habe über Leute. Man sagt, er hat Gott gesucht. So, ja. Das finde ich eigentlich den Weisen. Also Gott suchen tue ich auf jeden Fall.
Aber
ich kann jetzt nicht sagen, ich bin jetzt nicht im Zwiegespräch mit Gott oder so Leute oder diese Überzeugung, weil da geht's mir genau wie der guten Mutter von Kalkutta, die am Ende ihres Lebens ja sagte, wie hieß sie noch, die Mutter von Kalkutta, das ist so eine religiöse katholische Erscheinung, kennst du nicht?
Nee,
die gute Mutter von Kalkutta kennt ihr alle. Die sagt am Ende, und das fand ich in ihrem Fall sehr erschütternd, dass sie diese ungeheure Stille, dass sie betet und betet, und sie ist über 80 geworden, sie hat gebetet und lebt in ihrer religiösen Versenkung und sagt, aber es war immer nur Stille da. Und das kann ich eben auch bestätigen.
Immer eine Stille
aber
da ist.
Deshalb denke ich aber auch, also nach Gott zu suchen, ist trotzdem kein schlechtes Leben, auch wenn man Gott nicht findet.
Und wenn du ihn finden würdest, also angenommen, du hättest Gott für eine Minute auf einem Open-Air-Floor, was würdest du ihn fragen?
Ja, okay. Du, also da würde ich jetzt mal sagen, also wenn ich Gott finden würde, wären alle Fragen gelöst. Also da wären also keine.
Dann gibt
keine
es keine
Frage
mehr. Wow. Ja,
genau.
Okay, stark.
Also, weil ich finde übrigens auch alle diese Fragen, dass was so viele Leute sagen dann immer, ja, wenn es Gott gibt und er ist gut und gerecht, warum gibt es dann alle diese schrecklichen Dinge auf Erden?
Siehst du das auch so?
Nee, das sehe ich genau nicht so, gut, weil ich denke, ja, also das ist so ein sehr simplistisches Bild,
genau,
sozusagen, da, also dass Gott so eine Welt erschafft und dann geht's allen gut. So, also das...
Das ist ein bisschen Mickey Mouse,
ja,
Entschuldigung.
Das finde ich auch so nach dem Motto, das erspart er... Also dann könnte man natürlich schon sagen, ja, warum gibt's das überhaupt? Also wenn das schon das Merkmal ist, dann könnte man schon fragen, also jeder Mensch wird krank, stirbt, erlebt, dass er seine Liebsten verliert oder so. Also selbst in einem sehr perfekten Leben, ja, wo jemand jetzt 90 Jahre alt wird und nichts Schlimmes erlebt, ja, auch der verliert seine Eltern, er verliert irgendwann seine Geschwister, seine Freunde, er merkt, wie er verfällt. So, also auch da könnte man dann sagen, also wenn das so die Benchmark ist, wo man sagt, dann gibt's ja keinen Gott, dann wäre das ja auch schon.
Hast du vor etwas davon Angst, was du gerade aufgezählt hast?
Also ich versuche möglichst angstfrei zu leben. Und genau, ja, aber also das, wie alles im Leben, immer ein Versuch. Ich versuche immer möglichst perfekte Sets zu spielen, sozusagen, und bin ja, vielleicht ein, zweimal im Leben, wo ich sage, das war jetzt ganz nah davor.
Bist du selbstkritisch mit dir, wenn du auflegst? Nach einem Abend sagst du dann, das war gut, das war nicht so gut?
Genau, also das sollte
man... Wirklich? Immer
das,
noch?
Ja, ja. Das, also ich frage mich immer, also weil DJing, das ist ja so, es ist alles immer Chaos-Theorie. Ja? Du veränderst ja mit kleinen Entscheidungen. Wann bringst du was? Wie bringst du das rein? Wie führst du das jetzt fort? Wie reagierst du? Wo provozierst du die Leute? Wo nimmst du sie mit? Wie machst du das? Und das sind eine Million Entscheidungen und Beobachtungen und Gefühle und so. Und da kann ich mich immer fragen, wo war das, was war jetzt sozusagen, also was für mich eine Qualität ist, wo passiert was für mich Neues? Das ist ganz spannend, so, ja. Weil manchmal macht man irgendwas, das ist einfach nur professionelles DJing, aber ich bleibe auch innerhalb dessen, was ich weiß.
Ich finde das gerade total spannend, was du da erzählt hast. Und auch, wie du das empfindest, weil so habe ich das noch gar nicht gesehen. Ich bin ja nur Konsument, ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Wenn ich irgendwo hingehe, dann will ich, dass der DJ einfach die Mucke auflegt, die mich abholt.
Ja, ja.
Aber
genau.
So, wie du das gerade erzählst, dass du das dann so versuchst zu steuern und wo, wie, was, so habe ich das noch gar nicht gesehen.
Ja,
ist ja so wie so ein Regisseur.
Genau. Und ich sag dir was, und das ist dann auch erst noch die erste Stufe, die höchste Stufe ist, wo man das gar nicht mehr steuern will und wo eigentlich sich die Logik des Abends jetzt wirklich erschließt und man eigentlich, da kommt jetzt wieder das Semi-Religiöse rein, man sich nur noch zum Werkzeug der Energie macht, die durch den ganzen Raum fließt. Ja, und das, so, das wäre für mich der Zen-Punkt des DJing. Das sind diese Momente, von denen ich früher immer gesagt habe, dann ziehst du eine Platte raus, die hast du gar nicht eingepackt. Oder dann, also, und dann passieren Dinge, die du eben, wo es jetzt nicht mehr um den Regisseur geht und den, der alle in seinen Band sieht, sondern, die wirklich erleuchtenden Momente sind eigentlich die, wo sich die Frage gar nicht mehr stellt, wer hat das jetzt, hatte ich diese Idee oder wo kommt diese Idee jetzt her und jetzt ist was Neues passiert. Und jetzt gehe ich aus dem Abend raus, vielleicht mit auch einer neuen Idee, wie ich in Zukunft neue Musik machen möchte. Ja? Und da eben genau, weil ich jetzt nicht nur der Regisseur bin, der ein Drehbuch im Kopf hat, der möglichst versucht, möglichst nah beim Drehbuch zu bleiben, sondern eigentlich die spannendsten und besten Momente sind die, wo einfach aus der Situation sich was Neues erhebt. Und das sind die Situationen, nach denen ich eigentlich immer jage. Und die jetzt eben längst natürlich, das passiert nicht jeden Abend, kann auch gar nicht. Also ein schöner Abend kann auch ein inspirierter Abend sein, weißt du, wo du schon auch Aufnahmen miteinander kombinierst. Also ich spiele nicht nie eine Reihenfolge gleich ab. Ist noch nie vorgekommen. So, ne? Die Leute sagen dann immer, ja, aber in der Recordbox ist das doch alles sortiert. Das stimmt zwar. Und natürlich überlege ich mir da auch vorher was. Aber ehrlich gesagt, eine Plattenkiste ist auch sortiert. Das heißt aber nicht, dass du sie von vorne nach hinten so durchspielst, sondern das macht eben sozusagen, du brauchst erstmal einen Schlachtplan und eine Idee davon, was du da machen willst. So. Und das ist aber so ein Gerüst. Aber das Gerüst selber ist eigentlich auch noch nicht das Ding. Das Ding ist, das Spannende ist eigentlich, wenn sich das aus dem Gerüst eben was Neues ergibt. Ja? Und es ist gut, eine gute Ordnung zu haben, ja, wo du auch im Moment, wo du jetzt vielleicht keine bessere Idee hast, aber schon eine gute in der Reihenfolge beisammen hast. Ja.
Ja.
Aber das Spannende ist sozusagen, wo kommen jetzt die neuen Ideen? So, ja. Also das andere ist einfach eine solide Vorbereitung und die sollte man auch machen, weil dann fühle ich mich gut, dann fühle ich mich sicher und wenn du dich gut und sicher fühlst und wenn du ein gutes Gefühl hast mit den Leuten und wenn du nicht so, dann sind die Chancen, dass was Neues passieren kann, einfach größer.
Aber dass du mal gesagt hast, ich mache jetzt mal was ganz anderes als jetzt Techno. Gab's da mal? Also ich meine nicht, dass du das nötig gehabt hättest, weil du ja mit dem, was du machst, wirklich sehr erfolgreich auch bist. Aber das ist halt diese Frage, die dir schon so oft gestellt worden ist. So, was hörst du denn in deiner Freizeit? Na, logisch hört der Mann nichts in seiner Freizeit. Der muss ja schon beruflich die ganze Zeit Musik hören. Also das war mir ganz klar, bevor du deine Frage da beantwortet hast, dass du die Stille da bevorzugst, war eigentlich klar, dass das kommt.
Also es gibt natürlich, es gibt schon ein paar auch Musikstile, die ich toll finde. Und es gibt natürlich auch Sachen, die du toll findest, wenn du dich einfach mal darauf einlässt. Ja? Also ich habe schon früher immer gesagt, es gibt eigentlich keine schlechte Musik, es gibt nur falsche Momente und falsche Orte, sie zu spielen.
War voll gut.
So, aber also zum Beispiel in der Corona-Zeit, da stand ich, das war jetzt eine Mal in den 40 Jahren, wo ich plötzlich keine Gigs hatte und auch nichts so richtig zu tun. Und da habe ich mich unter anderem habe ich mir neue Themen gesucht und auch ein paar musikalische. Also so, ich habe mich dann angefangen mit Ernährung und sowas zu beschäftigen und mit natürlich ein paar religiösen Themen, das tibetanische Buch der Toten und dann aber auch
das Blues tibetanische Buch der Toten.
Kennst du etwa nicht das tibetanische
Buch der Toten? Nein, wer kennt es nicht? Also was will ich mir eigentlich einzusagen?
Ja, also das
das klingt spannend.
Die Tibetaner sind, glaube ich, mit die größten, oder Tibeter, sagt man, glaube ich, die haben sozusagen alle diese großen Momente der großen Versenkung so weit getrieben, dass sie... Also da kennst du vielleicht diese Geschichten von den Mönchen, die da sitzen und es ist nicht klar, die verwesen seit 100 Jahren nicht und ihre Haut ist ganz frisch und es ist auch nicht klar, ob die ganz tot sind oder ob das eine dermaßen tiefe Meditation ist, in der quasi alle Lebensfunktionen mehr oder weniger fast zu einem Stillstand gekommen sind. Und im tibetanischen Totenbuch, was mich daran sehr fasziniert hat, ist der Buddhismus geht ja von einer Seelenwanderung aus. Mhm. Was es übrigens im jüdischen Glauben durchaus auch gibt, da sich bestimmte überraschende Verwandtschaften. Aber im Buddhismus und gerade die Tibeter haben das sehr weit gebracht. Die flüstern den Toten das regelrecht ins Ohr, um die zu guiden, weil die sehr konkrete Anleitungen haben. Pass auf, jetzt an diesem Tag, jetzt merkst du langsam, du bist tot. Und du siehst jetzt da hinten links dieses Licht, sozusagen, geh da nicht hin, du musst dich da halten und bla bla bla. Also wahnsinnig konkret, welche Lichter und wohin man sich wenden soll,
okay,
was man für Einsichten gewinnen soll und wo man eben nicht hingeht, um dann nicht in irgendwelche ganz ungünstigen Wiedergeburtsdinge abzudriften. Dann so, genau. Und da triffst du so göttliche Gestalten und Dämonen, glaube ich. Und es geht sehr allerdings auch, genau. Ah, genau. Wir waren da jetzt auch nur so en passant. Ach so, jetzt weiß ich wieder. Ursprünglich waren wir, das war jetzt ein Thema meiner Corona-Pause. Es gab auch ein musikalisches Thema. Ich kann jetzt leider nicht mehr so viele Namen herbeten, aber eine Musik, die ich als Kind sehr gehasst habe, von der ich aber praktisch weiß, dass sie am Anfang eigentlich unserer ganzen populären Musikgeschichte steht, ist der Blues.
Feier ich.
Der Blues. Und als Kind habe ich das nicht gemocht, einfach weil alle Hippies um mich herum, und ich war ja Punk, die mussten immer Blues hören und machten auch immer Blues-Sessions und hörten dann die Kassetten mit ihren Blues-Sessions. Das hat mich wahnsinnig gequält als Kind. Und deshalb kam dann auch Punkrock als so endlich die Befreiung von Scheiß-Blues, die Erlösung. Genau, da sind wir wieder. Alle, Halleluja, wir sind wieder bei der Erlösung. Aber, und das ist der Scherz, ich habe dann mich einfach, weil ich dachte, okay, ich höre mir jetzt mal ein bisschen Blues an, dann habe ich mich da richtig reingeschafft Und dann habe ich eben die Schönheit und sozusagen, und die, sozusagen diese, also so, du kannst ja einfach so kulturelle Geschichten bis an die Quelle zurückverfolgen.
Ja.
Und das ist nun mal die Quelle, also auch von Techno und von Rock'n'Roll und von allem, sozusagen, diese reine Quelle dieser einfachen Menschen, die mit einfachsten Mitteln sozusagen Geräusche machen, mit einfachsten Songstrukturen und ihrer Stimme.
Und dem, was sie singen, einfach.
Genau. Und sozusagen mit dem Gefühl, was sie da reinlegen in ihren Blues. Ja. Und das war jetzt so eine der Entdeckung oder meine quasi Versöhnung mit dem Blues. Meine alten Tage quasi, das doch auch verstehe, warum das so eine wichtige und so eine tolle Musik ist. Und und über alle diese Themen zum Beispiel, ich mache ja einmal im Monat eine Radioshow und jetzt eine Blues-Sendung habe ich jetzt noch nicht gemacht.
Oh, das wäre aber mega.
Ich mache immer gerne Specials zu großen Themen. Zum Beispiel, also fällt mir jetzt gerade ein, ich hatte mal eine Sendung gemacht zum Thema, kann Musik die Welt retten?
Und?
Eher nicht. Das kann ich aus der eigenen Erfahrung sagen. Aber auch aus meiner Beobachtung. Also in der Popmusik ist ja immer sehr stark dieses Gefühl, also zum Beispiel bei Techno war es sehr stark Mitte der 90er mit der ravenden Gesellschaft. Ja. Wir, die ganze Gesellschaft wird raven und wir leben in so einem großen Party-Nirvana und alle sind selber entweder DJs oder sie machen Flyer oder haben eine Zeitung oder schreiben Rezensionen.
Aber es ist alles ineinander verwoben,
Genau, und alles, und es ist sozusagen eine Gesellschaft, also das hat sogar Helmut Kohl damals aufgegriffen, glaube ich, mit unsere Theorie, ob denn jetzt alle in Zukunft nur noch in einem kollektiven Unterhaltungspark leben wollen. Also jedenfalls kam mir das doch sehr so, weil das so oft derselben Zeit war. Also alle mal wurden da dieselben Themen gedings. Und ja, ich finde es schon einen schönen Gedanken. Und ich denke, also wenn du mich heute fragst, Musik kann schon viel leisten, weniger für die Gesellschaft, mehr für den Einzelnen. Das heißt, du kannst Musik benutzen, um dich selber zu befreien. Dass jetzt zum Soundtrack einer Musik jetzt die Weltrevolution stattfindet, eben ich habe da damals in der Radioshow habe ich dann so Protestlieder und so We Shall Overcome oder so und wir fassen uns alle an die Hände und singen zusammen oder John Lennon und Imagine und so, ja, oder bei den Sex Pistols oder so, da war es dann so sehr so No Future, also wobei Da merke ich dann im Nachhinein, war es dann auch, die Leute sagen ja immer noch, dann auch war bei Punkrock, wir hatten wenigstens noch Werte. No Future. So, ihr Techno-Leute habt ja gar keine Werte mehr, ihr macht nur noch Party.
Aber ich fand es auch spannend, dass du gesagt hast zum Beispiel, dass damals war so das Kiffen bei den Punkern total verpönt. Mhm. Die haben mehr so Alkohol getrunken, weil ja das Kiffen zu den Hippies gehört hat.
Ja, genau.
War das dann später auch so, wenn man dann auf dem Rave war, dass man dann, gab es da auch irgendwas, was so typ, also klar, Ecstasy und Rave wird irgendwie immer zusammengebracht, aber ist das tatsächlich so oder ist es beim Techno so, ey, wir ballern uns einfach alles rein, was geht?
Also
entschuldigen Sie meine direkte Frage.
Nee. Also ich finde es ja heute, also jetzt, okay, wenn du älter wirst, also ist eine Sache, dass du immer weniger verträgst. Je älter du wirst, desto weniger verträgst du.
Das ist so eine Scheiße.
Leider eine der biologischen Gesetzmäßigkeiten.
Ja, aber ist auch okay.
Aber ich merke auch jetzt auch am Publikum, das änderte sich schon in den Nullerjahren. In den Nullerjahren änderte sich das, dass die Leute den DJ als so einen Typen, der da was macht, einen Auftritt, für den er gut bezahlt wird und der gefälligst einen guten Job machen soll.
Ja.
Und in den 90ern, sage ich immer, war der Veranstalter, das Publikum, totunglücklich, wenn der DJ nicht total gewastet am Schluss aus dem Laden getragen werden musste. Das änderte sich schon in den Nullerjahren. Und dann hat man aber Jahrzehnte noch gehört, dass die Leute immer gesagt haben, die Kids von heute, die können nicht mehr mit Drogen umgehen.
Genau.
Wo man sagen muss, ihr alten Drogenopfer, schaut euch mal um, die nehmen überhaupt gar keine Drogen, ihr Freaks. So, also mit anderen Worten, ich kann das, und auch jetzt bei den neuen Next Generation DJs beobachte ich, dass die wahnsinnig straight edge sind. Ich habe jetzt gerade Kontakt mit einem meiner Meinung nach sehr talentierten neuen härteren Techno-Künstler, Kobusil heißt er. Und ich habe ein, zwei Abende mit ihm verbracht und ich bin wirklich fasziniert, weil ich merke, ja, also erstens betreibt er dann auch eine Fashionlinie mit so einer Intensität, dass er mittlerweile in Mailand lebt.
Ach geil.
Und
ist aber Deutscher.
Und, das ist ein Deutscher aus, ja, aus Neukölln.
Ach krass.
Und Group 44 nennt sich sein Label und es ist mittlerweile High Fashion offensichtlich. Und er spielt einen wahnsinnigen, für mein so Gehör, sehr harten Armageddon-Techno-Sound, sehr schnell, perkussiv.
Feierst du das?
Ich finde ihn jetzt gut. Vielleicht auch, weil ich jetzt persönlich, finde es auch immer Leute,
ja,
besser, wenn du so ein bisschen Einblick hast in ihr Leben und wenn, ja, du wieder magst, denke ich, verstehst du ihre Musik auch immer besser. Aber es kam mir schon auch vor, nach, ja, nicht nur so hohles Geballer vor. Also ich habe das Gefühl,
hast du das gerade wirklich gesagt?
Hohles Geballer.
Hast du das wirklich gesagt?
Ja.
Das finde ich ja, ey, das finde ich ja phänomenal.
Wieso?
Weil das einfach sehr ehrlich ist.
Okay, naja, also, aber das, also.
Na, es finde ich finde das super sympathisch.
Ich erinnere mich, und das waren jetzt, wir reden jetzt mal früher, späte 80er, frühe 90er. Da habe ich ja schon halt aus den 80ern irgendwie auch durchaus so lange Passagen, wo einfach so Beats laufen, ein bisschen Elektronik, ja, reinkommt, Acid und so. Und ich weiß, da war das schon so, dass manche Leute sagen, Alter, was spielst denn du da?
Also, ja, so, ja, da, ja, ja.
Damals gab es ja noch so Leute, die so zufällig in so einen, ja, Club reinkommen,
ja,
und jetzt gar nicht verstehen, was geht denn jetzt,
ja,
hier,
ja,
ab?
Was ist das und überhaupt
ich,
so?
Und ich erinnere mich immer, dass da so ein Typ so wirklich so wütend zu mir kommt und sagt, da kann ich mich ja gleich vor eine Waschmaschine setzen. Ne? Aber
ich fühle ihn so sehr, ich, genau, weiß nicht.
Ja, aber der Scherz war, also aus heutiger Sicht, das war eine wahnsinnig noch vielgestaltige Musik. Da,
ja,
waren Melodien drin und Strings drin, da kam ein Vocal rein. Das war, also für ihn war das schon der Kulturschock. Also wenn du den jetzt zum Kobusil zu so einem Set,
möchte
ich gar nicht wissen, was
so
er da jetzt
also
sagt.
Von dem Stadion, so, her. Verstehe ich. Was würdest du denn deinem 25-jährigen Ich heute verbieten? Was würdest du, wenn du nochmal könntest, sagen, ey, das machen wir nicht? Das war falsch.
Also, ich.
Gab es sowas?
Also, gibt es im Laufe einer DJ-Karriere irgendwelche Platten, die man damals aus irgendwelchen Gründen meinte, spielen zu müssen, wo man sagt, 20 Jahre später, wenn ich es mir anhöre, war das nichts Tolles? Oder ist jetzt. Ich habe vielleicht 500 Releases gemacht. Neben den 1000 Tracks, die keiner kennt. Ist da jetzt jedes Lied ein Klassiker oder ist man auf jedes einzelne Hurra, das ist das Beste? Bestimmt nicht. Aber andererseits bejahe ich natürlich den Prozess, um zu den paar ganz großen Highlights zu kommen. Und das geht jedem Künstler so. Also jeder große Maler oder sonst was, jeder große Komponist, und seien es die Beatles und so, also, oder wenn ich jetzt an die Rolling Stones denke, ja, dann hast du auch so eine Handvoll Sachen,
ja,
so, und die machen auch 50, 60 Jahre Musik.
Ja.
Ne? Also mit anderen Worten, also finde ich es dann müßig zu sagen, ja, das hätte ich mir, also das hätte ich mir alles sparen können, weil natürlich, wenn ich nicht die ganze Zeit im Studio gemacht hätte, wären diese Highlights auch nicht entstanden. So, ja. Also von daher, und eben die anderen Sachen sind da natürlich, hätte man jede Droge nehmen müssen, hätte man jeden Jägermeister trinken müssen, den man getrunken hat, hätte man sich jede Nacht so lang, oder okay, eine Sache fällt mir auf, die ich wirklich gelernt habe, wo ich dann irgendwann gesagt habe, nein, also es gibt nur eine Sache, die ich wirklich, wo ich mal vernünftig geworden bin, dass ich gesagt habe, bitte, ich gehe nicht mehr auf After Hours.
Ah.
Das war für, okay, jetzt fällt es mir doch noch ein. Das ist eigentlich der einzige Fehler. Und zwar,
warum?
After Hours sind dann so diese Momente, ja, du warst bis morgens um 7 in einem Club und es waren so viele Highlights und so viele tolle Dinge sind passiert. Also. Und jetzt bist du natürlich noch, weil du vielleicht auch Drogen genommen hast und jetzt bist du hyperaktiv auf Adrenalin und jetzt willst du, dass es weitergeht und dann fährst du noch mit irgendwelchen Leuten auf irgendwelche After Hours und dann sitzen die Leute da und dann geht's eigentlich nur noch um Drogen und dann habe ich da so unheimlich viel so wahnsinnig schlimme Monologe gehört.
Oh.
Also einfach so Kram, also jetzt so Kram,
ja, ja,
so bla bla bla.
Und dann ist der ganze Hype von diesem geilen Abend, der da war, plötzlich
geht
weg.
Geht dann unter in den
Dumpfgelaber. Oh ja, das verstehe ich.
Aber selbst da und jetzt, wie es geht immer hin und her, dann fällt mir jetzt ein, es gibt natürlich ein paar After Hours, die ich nicht missen wollen.
Ja, aber trotzdem, ne? Im Großen und Ganzen ist das schon, glaube ich, ganz toll beschrieben, wie du es gerade sagst.
Also, ich eben, also das wäre, also, ich finde es immer affig und albern, jungen Menschen gute Ratschläge zu geben. Aber ich, diesen Ratschlag würde ich geben.
Ich auch.
Bitte sich das gut überlegen, ob man auf die After Hour geht, weil die After Hour ist meistens eine würdelose Fortsetzung. Das kann
braucht sein. Kein Mensch. Ist genauso wie wenn du ins Casino gehst und du hast richtig Jackpot gemacht und denkst, okay, jetzt verdoppel ich das. Du wirst alles verlieren. Lass es. Nimm und geh.
Ja, stimmt. Das ist wohl wahr.
Irgendwie
wohl
so ein bisschen das Gleiche. Du bist Papa von 2 Kindern. Die sind ja jetzt zum Glück keine Kleinkinder mehr, sondern junge Erwachsene.
Mhm.
Wie ist das für, wie gehen die damit um, dass ihr Papa ein Superstar ist? Und mögen sie die Richtung der Musik, die du machst? Oder ist das so, oh?
Der Ältere, der Louis, der mag das nicht so richtig, der ist Hip-Hopper.
Yeah. Entschuldigung.
Ja.
Ich feier dich. Aber dein Papa ist trotzdem ein Superstar. Also von daher.
Er schlägt dir jetzt auch so ein bisschen dann diese Musikrichtung ein, aber halt Hip-Hop. Ich meine, jetzt muss ich eins dazu sagen. Für mich ist Hip-Hop und Techno nicht der Widerspruch, zu dem es gemacht wird. Auch da wieder kommen wir zu dem Urquell zurück. Wenn du an die Quelle zurückgehst, hast du ähnliche Leute. Ich habe ja am Anfang auch Hip-Hop gespielt. Mein Name kommt von Afrika, Bambaataa. Das heißt, DJ-Kultur geht für mich auch nicht zuletzt mit den Hip-Hop-DJs los. Ja, weil die Hip-Hop-DJs waren für mich auch, im Hip-Hop übernimmt dann der MC.
Genau.
Das ist das Problem von Hip-Hop.
Genau.
Aber die Idee vom DJ am Anfang, ich schnibbel mir mit 2 Copies derselben Platte eine minimale Sache zusammen, ein Beat, okay, bei denen rappt dann der Typ drauf, aber diese Kulturtechnik, die habe ich zum Beispiel dann im Metropol übernommen und habe dann mit 2 Dead or Alive Platten immer, und dann war das schon so ein bisschen mit High Energy, das war dann schon ein bisschen Techno, weil da lief die ganze Zeit nur noch, nicht mehr das Lied, sondern nur noch Bumba, Bumba, Bumba.
Aber das
Bumba,
ist cool,
Bumba.
Dass du so sagst, dass das auf jeden Fall alles, es ist nicht so verfeindet und man kann auch mit beiden einfach cool sein.
Absolut.
Und dein Erscheinungsbild, ich möchte jetzt nicht so in Klischees reden und denken, aber wenn man dich sieht, dann würde man auch erstmal denken so, okay, er ist DJ, alles klar, er ist Hip-Hop-DJ. Würde ich jetzt mal so sagen.
Okay, weil ich eine Basecap...
Nein, das hat nichts mit der Basecap zu tun. Guck dir mal deine Bilder an.
So. Ja, okay. Ja. Nee, das stimmt. Nochmal. Also in der Macht der Nacht zum Beispiel, 87, Da habe ich, da waren hier in Berlin schon am Rekordamt vor der Deutschlandhalle, stand da so ein Zelt, da waren 8000 Leute da. Da war ganz West-Berlin leer gesaugt.
Verrückt.
So, und was hatte ich damals da gespielt? Da lief so eine Mischung aus der frühen Hausmusik. Da gab es aber überhaupt noch keine Szene dafür, sondern die Kids fanden das nur irgendwie, der Beat war uns rein, wir feiern dazu. Und das habe ich gemixt mit Elektrofunk, Miami Bass.
Nice.
Ja, und da lief dann eben Afro-Rican und Two Life Crew und diese ganzen Sachen. Und dann Tyree Cooper und Todd Terry und das ist für mich kein Widerspruch, sondern
null.
Bei Hip-Hop, dadurch, dass ist die Beats immer langsamer wurden und der MC, der am Anfang nur der Helfer vom DJ war, der wurde dann der Superstar. Und deshalb reden wir heute nur über die Rapper. Aber wer sind die drei Erfinder von Hip-Hop? Da ist kein MC dabei. Afrika Bambaataa, Grandmaster Flash, Kool Herc. Das sind die drei Godfather von Hip-Hop. Und was sind sie alles? Sie sind alles DJs und keine MCs.
Ich hatte hier neulich einen DJ und ich meinte auch so, wer durfte denn schon mit dir auf der Bühne stehen? Weil dieses, welcher, also weißt du, mit wem warst du auf der Bühne, ist für mich so, ohne den DJ könnte auch im Hip-Hop, es würde nicht funktionieren. Also so heutzutage vielleicht ja, aber früher nein. Deswegen. Aber für mich war es spannend zu wissen, was deine Jungs davon halten. Also ich meine, weil der Große mag jetzt mehr Hip-Hop, aber feiert er das trotzdem, was du machst?
Aber er ist dann immer ganz, also ich kenne ja doch einige von den Hip-Hopern ganz gut, Bowser und Sido und so und die freuen sich dann immer, wenn ich sie vorstellen kann.
Ah, das ist cool. Ja, okay, wenigstens etwas.
Genau. Und Niki, der Jüngere, der hört zwar auch gerne mal Hip-Hop, aber der ist eben nicht, das ist jetzt mehr so dieser, dass du eben nicht so sagst, ich bin jetzt Hip-Hopper als Identität, sondern der hört Hip-Hop oder der hört sich auch Techno
an. Der hört einfach gerne Mucke.
Genau, der hört gerne Musik und der kommt auch häufiger zu meinen Partys. Das wird jetzt mein älterer Sohn Louis eher nicht machen. Der war da noch nie.
Noch nie?
Das heißt doch, der war mal, aber da war er noch ganz klein, da war er mit bei der Love Raid. Aber da hat er noch keinen eigenen Willen gehabt.
Okay.
Da wurde er mitgeschleppt. Genau. Wahrscheinlich ist er deshalb Hip-Hopper geworden. Das war ein traumatisches Erlebnis.
Bist du denn als Vater immer offen mit allem deinen Kindern gegenüber umgegangen? Also wissen die alles so? Hast du mit denen immer oder warst du zu Hause eher so ein strengerer Papa?
Also sagen wir mal strenger als meine Eltern bestimmt, weil ich bin ja anti-autoritäre Erziehung, da dürfen wir ja alles. Und das fand ich jetzt auch, das finde ich auch im Sinne der Kinder nicht gut, aber Also definitiv, selbst wenn ich jetzt Hip-Hop nicht mögen würde, wäre ich jetzt nicht schockiert, wenn mein Sohn Hip-Hop gut findet oder so. Ja?
Ja.
Oder also ich habe da, also ich würde auch jedem Menschen eigentlich nur raten, also am Ende des Tages geht es darum, das sich selber zu finden, vielleicht Gott zu finden, aber auf jeden Fall sich selber. Und mit seinem Leben klarzukommen, am besten glücklich zu werden mit seinem Leben. Und da denke ich, ist das Problem immer von Kindern, von erfolgreichen Eltern, dass sie das Gefühl haben, dass sie müssten das jetzt matchen.
Genau, oder toppen.
Und da versuche ich eigentlich meinen Kindern das den Zahn zu ziehen, weil ganz ehrlich, ich hätte auch nicht Karriere machen müssen. Ne? Ich glaube, ich war immer ehrgeizig genug, um irgendwie so ein Medium Erfolg hätte ich, glaube ich, immer gehabt. So, ja. Ja, wobei auch nicht unter aller. Ich sage immer, also wenn ich jetzt in Kalkutta irgendwie als Sohn eines Rikscha-Fahrers geboren wäre, hätte ich auch keine Karriere
gemacht. Weißt du nicht?
Ja.
Aber bist also du auch nicht, von daher.
Genau, nein, aber damit will ich nur sagen, es gibt natürlich, du bist immer natürlich auch determiniert durch deine Möglichkeiten, durch deine genetischen Möglichkeiten, durch was du so erlebst. Weißt du, es ist ja ein Zufall. Also wie ich das am Anfang erzählt habe, Matt, dass ich, weil ich aus dem Künstlerhaushalt komme und jetzt in diese DJ-Welt komme, die also wirklich am Anfang eine sehr kunstfremde Welt war. Für mich war das sehr naheliegend, zu sagen, der DJ ist ein Künstler.
Ja,
für Leute, wo die sagen, ich kenne ja so viele Kollegen sind ja Gastronomenkinder. Ne? Die haben 10 Jahre länger dafür gebraucht, den DJ als Künstler zu verstehen.
Aber das verstehe ich nicht, weißt du warum? Weil ein Musiker ist ja auch ein Künstler.
Ja, natürlich, genau, klar. Nein, aber ein DJ war eben kein Musiker. Ein DJ war, also so wie ich den Beruf oft kennengelernt habe, sagte der DJ immer, er ist der so ein bisschen der Musiksachverständige, Vermittler zwischen den Künstlern und dem Publikum. Ja. Das war die ursprüngliche Idee von einem DJ. Ja. Der sagt, ich bin nicht selber Künstler, ich bringe euch die Kunst von anderen Leuten.
Ja, okay, aber du hast ja deine eigene.
Genau, bei mir war das, also, aber das war 83, 84, das war wirklich.
Da kannte man das einfach noch nicht so. Okay, verstehe.
Wo ich sagen würde, also wenn du mich fragst, was, also das war damals wirklich revolutionär.
Du bist einfach in der richtigen Zeit geboren.
Damit hat es auch immer zu tun, klar. Also.
Du hattest einfach richtig Glück.
Auf jeden Fall, weil, also, wobei, jetzt auch wieder. Das stimmt einerseits. Andererseits ja. Gab es, als ich geboren wurde, gab es auch 65 Millionen andere Deutsche noch. Und auf der Welt gab es auch 4 Milliarden.
Ja, okay, Leute. Aber die so, haben, ja, okay. Du, haben, ja.
So, also das muss ich jetzt zu meiner Ehrenrettung sagen. Es hätten auch ein paar andere noch auf die Idee kommen können.
Ja, stimmt, ne?
Also,
stimmt.
Das, so, aber es stimmt natürlich, also wenn ich 1800 irgendwas geboren wäre, wäre ich bestimmt kein DJ geworden, nee. Weil es gab ja noch keine Plattenspieler. Also du bist schon immer, du musst immer mit den Karten spielen, die du hast. Und was ich ja auch nicht müde werde zu sagen, ist, meine Karriere, das also sozusagen, dieses große Popstar, Millionäre, bla bla bla, das wäre nicht passiert, wenn nicht die Berliner Mauer gefallen wäre, glaube ich. Ja.
Wieso?
Ja, weil das hat eigentlich die Stimmung, und das ist ein glücklicher Zufall. Ich habe Mitte der 80er eine Kultur eingeübt und dann auch schon mit all dem DJ-Booking, Plattenfirma, Independent-Dance-Releases, so Uptempo, Partymusik. Jetzt kommt der Fall der Berliner Mauer und jetzt wird Berlin war ja wirklich am Rande des Universums. Also das hat ja so wirklich gar nichts. Jetzt wird es plötzlich zum Epizentrum durch diese ganzen politischen Gefühle, durch den Mauerfall, durch diese Euphorie und durch dieses Dazukommen der ganzen Ostkids, deren Gefühle. Das haben wir ja dann zum Soundtrack in den 90ern gemacht. Warum konnten wir das machen? Weil wir früher angefangen haben zu üben und weil die Geschichte uns dann diese Stimmung, und das stimmt, da bin ich in die richtige Zeit hineingeboren. Den Fall der Berliner Mauer habe ich mir nicht ausgesucht. Nee. So, also jetzt zum Beispiel als Teenager nach Berlin zu ziehen, das war ja bei mir, hatte das mit Bundeswehr zu tun. Natürlich wollte ich nicht zum Bund. Aber das war ja auch keine Karriereentscheidung. Also eigentlich oder höchstens, wenn man sagt, irgendwas hat man gespürt, irgendwas hat man gefühlt, irgendwas hat man kommen sehen. Ne? Aber erstmal 84 nach Berlin zu ziehen, um da als Musiker, als DJ-Musiker erfolgreich zu werden, war jetzt eigentlich aus der Logik keine Karriereentscheidung. Wie sich im Nachhinein herausgestellt hat, war es dann doch ein.
Unfassbar.
Ja, ja.
Unfassbar.
Also, genau. Und wobei, und jetzt komme ich wieder auf dieses, weswegen es schon irgendwas da auch zu spüren war. Ich war ja 1987 schon, habe ich diese berühmte Reise gemacht, da gibt's sogar einen Kinofilm in Lettland drüber, Westbam meets Eastbam, The Era of Dance. Das war 1987, da sind wir mit Schallplattenspielern in die Sowjetunion gereist. Das waren die frühen Jahre von Glasnost und Perestroika.
Ach, krass. Und die haben dich bestimmt richtig gefeiert.
Also die Letten sind von ihrer ganzen, die sind sehr skandinavisch. Ich bin jetzt auch, also so ähnlich wie die Schweden oder die Norweger.
Was?
Sie sind nicht so die, also anders als jetzt die Russen oder die Polen oder die Bulgaren.
Nein.
Das sind sehr starke Party-Mäuschen.
Ach so, was die Paar, aber ja. Sie sind auch sehr emotional.
Ja, aber doch so ein bisschen nordeuropäisch Gothic. So,
boah,
aber,
Mama, hast du gehört, ja? Weißt du Bescheid?
Wieso? Ist Mama aus Lettland?
Na,
oder
klar.
Aus Riga?
Ja.
Na, wunderbar, eine wunderbare Stadt.
Schnell noch
ja wunderbar. Ja, nein, also nochmal. Dieser sowjetische DJ Eastbam,
ja.
Das war ja eine Wahnsinns-Story.
Eastbam wegen Westbam?
Ja, ja.
Nein!
Genau, das, und da kam es zu dem Eastbam meets Westbam.
Das ist geil. Ja,
und wir sind damals mit dem Zug dahin gefahren. Das hat 3 Tage gedauert. Mit Reifenwechseln und bla, bla, bla. Und da riesen Umweg über, weil man nicht an Kaliningrad vorbei wollte.
Ja.
Bla, bla, bla. Also abenteuerlich. Und dann haben wir da eine Party gemacht. Dann habe ich später noch mit einer russischen Band da live gespielt,
geil.
Pop Mechanics.
Wie war der? Was hat der für Musik aufgelegt?
Der hatte dann von mir auch Sachen gekriegt und der hatte allerdings so Tapes und ich hatte das, ich nannte meine Kunst ja Plattenkunst, Record Art und die Sowjet-DJs hatten so mit Bandmaschinen und dann sagt er, und ich mache, Eastbam macht Tape Art. Also woran du nur sehen kannst. Und dann jetzt noch letztes Teil mit dem, also dass ich irgendwo immer schon auch diesen Ostdrall hatte und dass das dann vielleicht in gewisser Weise was Seherisches war, weil wie gesagt, also meine ganze eigene Karriere meiner Meinung nach dann mit dem Mauerfall zusammenhängt. Ich war ja sogar im Sommer 89 in der Werner Seelenbinderhalle. Das war eine Riesenparty von der FDJ.
Ach krass.
Und die hatten so in den letzten, als die DDR in den letzten Zügen lag, haben die doch so ein paar Sachen gemacht.
Ja.
Die hatten dann Bruce Springsteen und bla bla bla. Und die haben auch es gab eben schon über den Sender SFB, hatten wir mit unserer ganzen Dance-Musik da auch schon so immer reingestrahlt. Das war ja auch unsere Funktion quasi, Propaganda für den Goldenen Westen machen. Und also das war zwar ein komischer Abend, weil da hauten alle Leute schon ab über Ungarn und so. Aber
also kurz vor dem Mauerfall.
Kurz vor dem Mauerfall, das ist Spätsommer, also vielleicht 2-3 Monate vor Mauerfall, war ich in der Werner Seelenbinderhalle, das nannte sich Dance Special, da war also neben mir waren dann noch die Stereo MCs aus London da. So. Und für, also Westbam und Stereo MCs waren dann 9000 Leute. Und
ja
jetzt nochmal,
weil
später haben die Leute ja immer so erzählt, dann fiel die Mauer und dann sind die Westberliner so in die leeren Locations nach Ostberlin gegangen.
Mhm.
Das finde ich also so eine Geschichtsklitterung. Ich habe schon 1000 Mal erzählt, aber ich muss es immer wieder erzählen.
Ja, bitte, bitte.
Du erinnerst dich die Geschichte von der ersten Love Raid, das war nur West-Berlin.
Ja.
Da waren 150 Menschen.
Warte mal, wann sagtest du, war die?
1989, auch im Sommer.
Genau, da war ich aber nicht.
Das war eine Handvoll Leute. Und damals gab es nur einen kleinen Club in West-Berlin, der strictly Acid House,
Wie hieß der?
Hip House, der hieß UFO.
Und der war wo?
Der war das erste Ufer war in der Köpenicker Straße, auf dem Westteil der Köpenicker Straße, und zog dann um in so eine kleine Disco in Schöneberg in die Großgarschenstraße.
Okay.
Genau. So. Und da waren Also da spielt der Motte, der Tanit, wir haben da auch gespielt. Das war auch das, wo ich dann den ersten Detroit-Abend mit der
Ray cool.
gemacht habe.
Alles klar.
Aber das war wirklich ein kleiner Laden. Und da waren auf dem Samstagabend manchmal so 100, 150 Leute.
Okay.
Oder weniger. So. Also mit, und das muss man sich jetzt nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Ich komme also nach Ost-Berlin im Spätsommer 1989, 3 Monate vor Mauerfall. Da stehen dann 9000 Leute. Also da weißt du auch ungefähr, wo die ganze Energie in den 90er Jahren dann herkam.
Ja. Ja. Die sind dann richtig ausgerastet.
Ja, das muss ich jetzt einschränkend sagen. Es war ein ganz komischer Abend, weil ich das Gefühl hatte, ich wollte diese zum Ausrasten bringen. Und es war ja so. Und ich habe dann sehr versucht, es möglichst partymäßig zu spielen. So, damals gab es so Hip House, Mr. Lee und so, Everybody Jump Up and Down. Also, aber das, ich weiß nicht, ob es eine Musik gegeben hätte, aber das wäre zum Beispiel sowas, wo ich sage, ich wollte diese Party gerne rocken, aber es war die ganze Atmosphäre an dem Abend, war so wie ich sie wahrgenommen habe, war so verstörend. Ich dachte irgendwie, und ich fand mich dann irgendwie zu versuchen, da so
diese
verstörende Stimmung, so Party-Vibe reinzubringen. Also, so, was dann übrig bleibt, also es war eine große Hausparty und es war bis dahin die größte in Berlin. Also wie gesagt,
und das musst du aber erstmal finden. Muss sich ja erstmal finden.
So. Und neulich lief ich durchs Nikolai-Viertel, da kommt einer aus einem kleinen Laden namens Destille und sagt, hey Max! Und dann erzählt er mir die Geschichte, dass er mit 16 da war und er wäre von zu Hause ausgebüxt. Um
da dabei, oh wie cool. So,
und da habe ich gesagt, Alter, bitte gib mir, weil ich muss ja für all diese Sachen, weißt du, wenn ich jetzt drüber rede, ist es eine, aber mal ein paar Zeitzeugen zu finden. So.
Ist das cool.
Dass da im Nikolaiviertel plötzlich aus der
Und dass der dich aber auch erkannt hat.
Ja, ja, okay, genau. Er hat mich erkannt und...
Naja, ich meine, du bist mit Cappy und Sonnenbrille, ist ja jetzt nicht so...
Genau, stimmt. Aber er hatte scharfe Augen oder so, ne? Er hatte mich gespottet.
Ist das cool.
Genau.
Passiert dir das oft, dass Leute dich irgendwie auf der Straße daran erinnern, dass sie mit dir irgendwo übelst geil gefeiert haben und dass sie dir vielleicht Danke sagen?
Es kommt vor, jetzt, wobei Berlin ist ja jetzt... Also,
na, Berlin jetzt.
Berlin ist jetzt nicht die Stadt, wo alle, die dich erkennen, gleich rumschreien. Ja. Was ich ja auch sehr angenehm finde. Also
Berlin ist auch nicht die Stadt, wo groß mit Komplimenten um sich geworfen wird. Sind wir
ja, genau.
Aber das macht uns ja auch schon.
Ja. Nein, genau. Ich muss jetzt auch andererseits wirklich mal das Berliner Publikum loben. Also weil jetzt nicht nur für mich, aber wie gesagt, ich habe die Geschichte erzählt, wie ich als 19-Jähriger die erste Platte auflege und da schon die ersten Leute sich interessieren, wer das jetzt ist. So, ja. Und die Leute mich mit offenen Armen auch empfangen haben und gehört haben. Oh, der
macht aber das ist heute nicht mehr so.
Also, mir fallen aber auch noch so ein paar andere Leute ein.
Ja?
Ob das jetzt Tanit war oder Kid Paul, der eine Wahnsinns-DJ-Karriere da hat. Oder Paul van Dyk oder Maruscha auch. Oder Kobosil und blablabla. Also, gemessen an anderen Städten, wie viel offenes Ohr und wie viel, oder Woody zum Beispiel, war ein DJ, den kannte ich auch aus der Macht der Nacht, hat da auf der Box getanzt, der war in München gar nichts, kam nach Berlin und hat im Planet oder im E-Werk dann aufgelegt und dann war der gleich.
Mögt ihr euch eigentlich alle untereinander? Oder seid ihr so Konkurrenz, wenn ich fragen darf?
Also es gibt Leute, die mag ich gar nicht und ich sage jetzt nicht wen.
Nein, also, natürlich aber nicht.
Tatsächlich aus Berlin relativ wenig. Also aus anderen Städten gibt es Leute, die ich gar nicht mag.
Ist so, ja?
Ja, ja.
Müsst ihr dann auch mal auf einer Veranstaltung gemeinsam sein?
Ja, kommt auch dann vor. So, also jetzt auch nochmal. Also mir ist nicht bekannt, dass sich DJs irgendwo mal prügeln würden oder so. Aber sagen wir mal so, es ist natürlich erstmal ein Konkurrenzjob.
Auch, ist es.
Ja? Das finde ich auch gar nicht schlecht. Ja? Also da bin ich auch Anhänger dieser alten Sound-System-Idee. hier ein Soundsystem, da ein Soundsystem und wo am Ende mehr Leute tanzen, der hat gewonnen. So. Also eine alte Reggae-Idee, eine alte Hip-Hop-Idee, die ich auch sehr gut finde. So, ja. Also, weil, also das denke ich schon. Ich hatte auch immer irgendwelche avantgardistischen Ideen, aber in der DJ-Musik funktioniert am Ende nur das, was du wirklich transparent und fühlbar machen kannst für deine Leute. Mhm. Ja? Das heißt, also ich kenne immer diese Anekdoten, wo Leute sagen, was für tolle Platten sie gespielt haben und die Tanzfläche gelehrt haben. Da sind sie ganz stolz drauf, weil sie sagen, ich war so schlau, dass ich diese Platte schon gespielt habe, als das noch keiner verstanden hat. Ja, das ist bloß kein Kunststück, also jetzt, sondern da respektiere ich Leute mehr, die schlechte Musik so gut spielen, dass alle feiern.
Dass alle Bock drauf haben.
So, ja, weil das ist DJ-Kunst. Also du, ich glaube, da gab es sogar eine Hip-Hop-Zeile, die sagt, he makes the record sound good. Und das stimmt. Das ist ein Teil von DJ-Magie. Und ich versuche immer alles, was ich spiele, so zu timen und so zu bauen, dass ich die Hoffnung habe, dass das, was ich selber damit fühle, auch im Herzen meines Publikums ankommt. Und im Bauch. So, ja. Und weil, also da wäre ich jetzt nicht, also gab solche, also in den 80ern gab es sowas, ja. Also du legst irgendwas auf und die Leute gehen von der Tanzfläche runter. So, ja? Also,
wirklich? Ist dir das auch passiert? Jetzt ehrlich.
Also, es gab auf jeden Fall, das gibt's sogar auch, beobachte ich auch heute, dass es Sachen gibt, wo es ein bisschen mauer wird. Da muss natürlich ein Auge für
haben. Aber
ganz ehrlich. Das ist jetzt nicht mehr, also nicht, dass die Tanzfläche richtig leer ist.
Aber die Leute, also es ist jetzt nicht böse gemeint, was ich frage. Ja. Entschuldige bitte, ich möchte nicht unverschämt sein, aber glaubst du denn, die Leute kommen heute, natürlich kommen sie auch wegen der Musik, na klar. Du gehst ja auch zu einem Konzert von XY, aber die kommt doch auch deinetwegen. Die Musik ist doch jetzt mittlerweile schon zweitrangig geworden, meinst du nicht?
Nein, das glaube ich nicht.
Nein?
Nein, überhaupt nicht. Nein, also die kommen, weil ich gute Musik spiele.
Ja, okay, das steht außer Frage. Aber du bist ja schon wirklich...
Jetzt muss man eins gleich kurz dazu sagen, wenn ich sage, die spielen gute Musik. Weil es gibt natürlich auch immer Hater, gerade wenn du so lange machst, ja, die sagen dann so, oh Max, hör endlich auf, geh rein, wo ich dann immer sagen muss, ey, Alter, ganz ehrlich, also mich trifft
nein.
Das trifft mich nun gar nicht.
Verstehe.
Weißt du, es ist ja so, es leben 8 Milliarden Menschen auf Erden. Und selbst Michael Jackson gefällt nur ein Bruchteil, ein klitzekleiner Bruchteil. Und die paar Leute, weißt du, wir reden bei jedem Künstler, also bei den größten Künstlern, immer nur von einem Bruchteil. Aber jeder Künstler, der spielt doch für seine Leute.
Ja, für sein Publikum, na klar.
Und das ist doch dem Rolling Stone egal, die ganzen Leute, die irgendeinen anderen Scheiß hören. Und ganz ehrlich, das geht natürlich jedem DJ so. Ich möchte natürlich meine Leute erreichen.
Ja,
wenn ich
selbstverständlich.
Jemand sagt, Max, geh nicht in Rente, geh endlich in Rente, da muss ich so sagen, Alter, ganz einfacher Trick. Ja, geh mal weiter. So, ja. Also so, und da spreche ich jetzt für alle Künstler der Welt. Ja. Also jeder Künstler spielt für seine Leute. Nicht für die Leute, die einen nicht mögen, nicht für die Leute, die nicht auf die Party gehen oder nicht aufs Konzert sehen, sondern für die da hingehen, die da
Eintritt
zahlen, die Bock haben. Für die spielst du sozusagen. Und was die anderen sagen. Ey, sorry.
Juckt
also nicht. Verrückt, dass die Leute dann denken, sie können einen damit ärgern.
Aber ist es nicht auch so bei dir, du bist ja Musiker, Künstler, was für Rente?
Ja, genau.
Also was für Rente?
Ja. Nein, genau.
Also egal, wie viel Geld du jetzt hast oder hättest, ist mir egal. Ja. Aber Rente wäre doch dann so Todesurteil, oder?
Genau. Ich glaube, ich hatte irgendwann mit 25 mal angefangen, aber das habe ich mir dann auszahlen lassen und habe es gewinnbringend angelegt. Ich hatte mal so eine Rentenversicherung, da habe ich mal eine Weile eingezahlt, aber es ist schon lange aufgelöst.
Aber wäre das nicht auch wirklich schlimm, wenn, also ich glaube, deine Musik und das DJ-Dasein hält dich doch auch am Leben, hält dich doch jung, hält dich doch, macht dich doch glücklich, erfüllt dich.
Genau. Das, Und wir hatten ja anfänglich auch so viel über Gesundheit geredet, oder? Hatten wir nicht?
Ja, da war die Kamera aber noch nicht an.
Also ein großes Thema, was die Medizin heute weiß, ist, was mit das Wichtigste ist für ein gesundes Leben, ist Purpose. Dass du einen Sinn und einen Zweck in deinem Leben siehst und okaye soziale Einbindung. Das sind die zwei noch wichtiger als alle Vitamine und Supplements, die du dir reinfallen.
Das hast du gerade sehr schön erklärt.
Ist das so, ja? Dass du einen Sinn im Leben hast. Und das stimmt. Also, und da bin ich sehr dankbar, weil ich, so, ich hoffe, meine Ohren machen es noch lange mit. Aber der Spaß, der mir das bringt, es ist eine Art, mit Menschen zu kommunizieren. Ich sehe in die Gesichter. Es ist für mich Freude. Also, ganz ehrlich, also ich, da hast du schon recht. Ich habe ein schönes Haus auf Mallorca und ich könnte dort den ganzen Tag am Pool sitzen und mir überlegen, welchen Rotwein ich heute Abend in welchem Restaurant trinke.
Auch geil.
Auch ganz schön. Aber das wäre für mich nicht das glückliche Leben. Also ich bin schon das natürlich, the man that I am today, bin ich durch diese dieses Haus in Mallorca und das alles habe ich deshalb. Aber das ist Ausdruck, das ist so ein Symptom davon. Aber die Sache selber ist eigentlich so mein main purpose in life. So, ja. Musik entdecken, Musik irgendwie überlegen, wie baue ich das zusammen mit Leuten. Und genau, das, also, und, also ich hatte sogar mit meinem Bruder. Mein Bruder hat ja vor Jahren aufgehört aufzulegen und er war dann so ein bisschen kritisch natürlich und sagt so: Ah Max, hast du so viel Geltungsdrang, dass das?
Ja, nein. So, glaubst du, es hat was mit Geltungsdrang zu tun?
Also ich will das. Also insofern hat es bestimmt auch mit Geltungsdrang zu tun. Es bringt dir ich finde es einen wahnsinnig tollen Job, wenn ich schon auf die Bühne komme und die Leute, ich sehe nur noch lachende Gesichter und sie winken mir zu oder so. Ist es irgendwie eine Rückbestätigung, auch die mir auch
gut tut? Ja, natürlich. Es schmeichelt ja auch. Genau. Na klar.
Und so, aber nochmal, also mit Geltungsdrang oder so, dass ich jetzt sage, ich habe überhaupt zum Beispiel, ich fahre gerne mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich laufe gerne durch die Gegend.
Und wirst du dann da erkannt?
Und das kenne ich zum Beispiel von Schauspielern. Wenn du die dann nicht erkennst, also sind die echt sauer.
Ja.
Und also in dem Sinne kann ich wirklich sagen, ich liebe es, nicht erkannt zu werden.
Glaube ich
so,
dir.
Es kommen auch dann immer mal, können wir ein Foto machen? Mache ich absolut immer. Sag ich, ja klar, machen wir.
Cool.
Lege die Klick. Aber es ist ja, aber das ist zum Beispiel etwas, da, wo es mir nicht im Traum einfallen würde, wenn ich jetzt gleich mit der S-Bahn nach Hause fahre und jetzt will keiner ein Foto haben, dann sage ich, ach ärgerlich, erkennt ihr mich denn alle nicht? so, oder dass ich dann jetzt anfange, Rabatz zu machen, so nach dem Motto, jetzt ist hier, darf ich Ihnen mein Autogramm überreichen, also na da, also ich und auch da bin ich meinem Beruf wieder sehr dankbar. Also wenn du jetzt so Nachrichtensprecher bist oder jeder kennt auch dein Gesicht und bla 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 und du wirst oder auch großer Rapper oder so und du wirst ständig angesprochen, dass
du hast gar keine Privatsphäre mehr.
Genau. Ja. Also das, also ich, meinen Namen kennen jetzt viele Leute und ein paar Leute kennen jetzt auch das Gesicht dazu, ein paar Leute interessiert das. Es ist, aber für, da fühle ich mich jetzt wieder gesegnet, weil, also es gibt eine Form von Ruhm, die immer was Tragisches hat. Das ist dieser ganz krass, also dieser Michael Jackson, Madonna, wie heißt der Typ aus England noch von Robbie Williams, dem seine ganze psychische Störung oder Elvis oder so, ja, wo du den Menschen ansiehst, dass sie das nicht verkraften können. Diese beständige Bestürmung, dieses beständige Alle wollen mit dir reden. Ja. Jeder will ein Foto machen. Jeder. Also Ronaldo geht's bestimmt auch so. Und bla, so
aber ging es dir nicht auch so eine Zeit lang? Oder gerade nee. Aufs große nee, nee. Raves? Nein?
Nein, nein, das war das Lustige. Also wir nehmen jetzt mal die Love Raid als dieses Beispiel.
Genau.
Wo
daran habe ich auch gedacht.
Das größte Publikum, was zu Musikveranstaltungen beieinander war. So, und du legst jetzt irgendwie, ich spiele den finalen Set und alle, und dann kommt meine Hymne und alle Leute, 1 Million Leute drehen durch.
Ja.
Und jetzt kommt der Scherz. Ich bin dann, danach musstest du da irgendwie wegkommen. Da kam kein Auto hin und bla, bla, bla. Ja, dann nimmst du dir deine Platten unter den Arm und gehst mit allen Leuten da weg.
Geil. Ja?
Und die Wahrheit ist, es gab dann immer mal so ein Moment, wo dann irgendjemand, da konntest du mal dränglich werden, wenn dann irgendjemand, ich weiß nicht, war das schon mit Selfies oder war das noch mit Autogramm?
Das war noch mit Autogramm.
Ja, das war noch
ja, mit Autogramm. Ja, die Selfies kamen
aber später. Genau, also dass dann aber irgendjemand irgendwie einen erkannt hat und jetzt wollen doch ein paar Leute was von einem. Das, aber ganz lustig, also das fand ich wirklich, und das ging ja jetzt auch, wenn man jetzt sagt, Max, du bist halt nicht der Hip-Hop-Star, das ging allen so. Keine Ahnung, vielleicht Maruscha kann mit ihren grünen Augenbrauen und so.
Hast du noch Kontakt?
Ab und zu.
Ja?
Aber genau, also wir haben ja damals sogar zusammen gewohnt.
Ach krass.
Ich war ja mit meinem Bruder zusammen damals.
Wusste ich nicht. Okay.
Und dann hatten wir da so eine, genau, das war auch genau die Zeit, wo wir diese ganzen großen Rave-Hits hatten.
Wow.
Und
das war bestimmt richtig wild.
Ja, ja. Also wo wir im Restaurant sitzen und ich sage, Maruscha, dann machst du Somewhere Over the Rainbow, damit brechen wir ganz kurz in den amerikanischen Markt ein.
Ja.
Scherz von mir. Und sie, oh, das machen wir.
Geil.
Dann kam ich nächste Woche aus Holland vom Rave, sagte, ich hab's gemacht. Hier. Und sie spielt mir das vor und ich so, klingt ein bisschen schräg.
Aber geil.
Ja, ja. Ja, also ich, zum Beispiel, da hätte ich auch nie gedacht, dass es so ein Hit wird. Wobei, also das, woraus ich es am ehesten geschlossen hatte, war, wie Maruscha dafür gebrannt hat. Und wie die so, und die war damals eben sozusagen natürlich in ihrer absoluten Prime-Phase, so. Und das war schon, also das war auch einer wirklich der bemerkenswerten, also Momente, wo ich sagen würde, Mayday damals in den Jahren oder auch unsere Love Raid Partys zu der Zeit, das würde ich mir gerne nochmal anschauen.
Würdest du doch, so, ja?
Ja, ja, genau. Nee, also es gibt so eine, also ein paar sehr große, ein paar sehr kleine Partys. Zum Beispiel, ich hatte eine Party in St. Petersburg, da hieß es noch Leningrad. Da war ich privat und habe 6 oder 7 Stunden für 20 Leute in einer privaten Wohnung aufgelegt. Die haben wirklich jeder die ganze Zeit getanzt. Die
geil.
Ganze Nacht durch.
Geil.
Und es war so eine, die berühmten weißen Nächte in St. Petersburg.
Wo es nachts nicht dunkel genau. wird, genau.
Und das habe ich so in Erinnerung, aber vielleicht war das auch gar nicht so spektakulär, wie ich es in Erinnerung hatte, aber das wäre zum Beispiel auch ein
aber
Moment,
die Erinnerung
wo ich gerne nochmal...
Doch, wenn die Erinnerung gerne, schon so daran kratzt, dass das geil gewesen ist, dann wird es geil gewesen sein. 100%. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall, dass du noch ganz, 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 ganz viele solche Erinnerungen machst. Ich finde das, ich finde dein Leben unfassbar spannend. Ich finde das, hass mich nicht. Aber ich bin weder, also ich bin ja, ich finde dich als Menschen unfassbar, also ich finde dich wirklich faszinierend. Und ich finde auch, was du alles gemacht hast in deinem Leben, so, so spannend. Ich werde euch unter meinem Podcast noch einen anderen Podcast verlinken. Der geht 3 Stunden. Irgendwas mit vom Punk hieß
so,
der
ja.
oder so. Der war super spannend. Also es hat wirklich Spaß gemacht, sich das anzuhören, was du da alles erzählst. Und was ich auch über dich so recherchieren durfte, hat mich wirklich beeindruckt. Und auch, dass du so interessiert an Religionen und an so vielen verschiedenen Dingen bist.
Multi-Interessen. Gesteuert.
Dieser kleine
Multi-Interessen.
Also, was
und Polytoxikoma.
Ja, super spannend. Ich persönlich habe mit Techno jetzt
Gar nicht so viel Armut.
Ehrlich gesagt nicht. Ja, nein.
Aber ganz ehrlich, das finde ich übrigens auch jetzt. Ich
Entschuldigung.
Hatte eben über Leute, die meckern, was man so wahrnimmt und was mich eher amüsiert. Aber zum Beispiel neulich sah ich einen Kommentar. Ich schaue schon also allgemein, wenn ich bei YouTube mir irgendwas angucke, schaue ich immer, was sagen die Leute dazu.
Ja.
Also jetzt nicht nur bei meinem,
ja,
sondern
ja,
allgemein. Und dann war ein Set von mir von Nature Wonder und einer ist mir in Erinnerung geblieben, das weil ich so toll fand. Das war nämlich einer und das der sagte, er hätte eben mit Techno nicht viel am Hut gehabt und er hätte mich dann gehört und er hätte nach 3 Tracks gesagt, wer ist denn das eigentlich? Und da würden jetzt andere Leute vielleicht sagen, wie, du Arschloch, kennst mich nicht. Aber das war für mich das größte
Nein,
Lob.
Dich, also ich,
weißt du, das ist für mich eigentlich das größte Lob, wenn dann, und das hatte ich irgendwann auch mal, da habe ich irgendwo ein bisschen Oldschool-Hip-Hop bei irgendeiner speziellen Dingsbums aufgelegt. Und da kamen so Jungsche an und sagten, wer bist denn du eigentlich? Das fand ich ganz, sowas finde ich dann ganz toll.
Okay, ganz kurz. Ja? Selbstverständlich weiß ich, wer du bist. Und für mich bist du auch, das sage ich nicht, weil du jetzt hier sitzt, du bist ein Superstar. Und das ist einfach, das kann man auch nicht.
Ein 60-jähriger Superstar.
Das ist völlig egal, hä? Die meisten wirklichen Helden aus meiner Musik-Dasein sind heutzutage in deinem Alter. Also,
ja, das stimmt natürlich.
Also,
man wird nicht jünger.
Nee, wird man nicht. Und deswegen, also für mich bist du ein Superstar und ich fühle mich wahnsinnig geehrt, dass ich heute auch mit dir reden durfte. Und das ist ja umso spannender, wenn man mit einem Genre nicht so viel zu tun hat und dann den Menschen kennenlernt und dann so denkt so, vielleicht sollte man sich doch ein bisschen mehr mit der Musik auseinandersetzen. Aber ich muss ja auch zu meiner Verteidigung sagen, dass ich deine Mucke kenne und dass das ja auch nicht die Art von Techno ist, mit der ich so gar nichts anfangen kann, sondern das ist ja noch tanzbar, wie du gerade selber gesagt hast.
Das ist noch tanzbar, ja, das hoffe ich natürlich.
So, nein! So,
aber genau, nein, also ich denke auch in dem Sinne, und das ist übrigens etwas, was in der Techno-Welt, Techno bin ich ja auch eigentlich.
Gar nicht.
Ich nenne das auch eher so DJ-Kultur. Das hat mit Elektronik, mit
spannend.
Avantgardismen und sowas, hat das alles zu tun. Aber ich fand Techno ist in Deutschland sehr stark der Oberbegriff geworden.
Ja.
Wo du jetzt sagst, ja, das trifft eigentlich das ganze Genre nicht. Das Genre ist eigentlich DJ-Musik. Im ganz weiten Sinne gehört da sogar Hip-Hop rein. Aber Drum and Bass ist ja nicht Techno. Aber es gehört zu dieser Familie von Musik.
Ja.
Oder so ein Act wie Daft Punk ist ja jetzt nicht Techno. Aber es gehört ja in dieses Genre.
Genau.
Ja. Und insofern sind das alles Genres, die sich eigentlich, wo dieses Wort Techno in die Irre führt, so ein bisschen.
Und bei mir ist das jetzt ein bisschen so wie bei dir zur Corona-Zeit mit dem Blues, dass dadurch, dass ich jetzt hier die große Ehre hatte, mit dir wirklich auch zu reden und auch so viel über dich recherchieren durfte und meine Kinder ja so ein bisschen auf Techno stehen und mein Mann ja auch so auf Techno steht, werden wir das jetzt mal zu Hause durchleuchten und vielleicht kommt Mama auch noch in den Vibe rein. Aber lieber Max, du kannst hier leider nicht gehen, ohne mir meine letzte Frage noch beantworten.
Okay, ich habe ja immer eine Antwort.
Die müssen auch alle beantworten.
Okay.
Also wir kommen jetzt zu der maximalen Blamage.
Die maximale Blamage.
Ich weiß nicht, ob das Blamage war, aber ein Moment, den ich als wahnsinnig stressig und als wahnsinnig anstrengend in Erinnerung habe. Meine alte Freundin Inga Humpe von Zweiraumwohnung, die hat ja ihre Schwester, ist Annette von Ideal. Und die sollten einen Preis für ihr Lebenswerk kriegen als die Humpe Sisters. Und die hatten mich auserkoren, eine Laudatio zu halten. Also das war jetzt nicht so Thomas Gottschalk-mäßig, also, aber ich hatte mir jetzt so ein paar Sachen und das war für die 1Live Krone. Und das ist so ein großer Preis da bei 1Live in Nordrhein-Westfalen, ein großer Sender.
Den kennt man.
Relativ großer Preis. So, und also jetzt halte ich mich sowieso nicht für einen talentierten Laudatio-Redner. Aber ich wollte das jetzt, Inga ist eine ganz alte Freundin, ich weiß die Schwestern total zu schätzen, und ich will das dann ja auch gut machen. So, und ich hatte auch so, auch teilweise wirklich lustige Geschichten, also meiner Meinung nach, weil mir die Inga hatte mir erzählt, eigentlich war sie nach Berlin gekommen, um sich der RAF anzuschließen.
Dein Ernst?
Ja, sie wollte Terroristin werden.
Das ist nicht dein Ernst, nicht wirklich? Immer,
sie wollte Terroristin
werden. Geile Geschichte.
So, ja?
Geile Geschichte.
Also erzähle ich das und ich erwarte so, sind jetzt so die ganz großen Lacher und die ganz großen Dings. Und ich gucke irgendwie nur in so fragende, so wo ich und ich weiß, wie ich so rede und ich denke, und das ist genau so dieser Moment, du redest mit oder du willst dich an ein Publikum wenden, aber du bist jetzt wirklich der falsche Mensch am falschen Ort. Diese Menschen verstehen nicht, aber du möchtest jetzt auch nicht versagen, weil das sind gute, geschätzte Kolleginnen und Freunde von dir und du willst es jetzt gut machen. Aber, und ich habe jede Sekunde dieses Auftritts durchlitten. Das es gab bestimmt noch viele andere peinliche Momente.
Aber waren sie dir sauer?
Nein. Die haben mich getröstet. Sie fanden das gar nicht so schlimm.
Nee. Und du im Nachhinein?
Ich denke dann heute noch dran. Und das ist schon 20 Jahre
her. Geile Geschichte. Max, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit für mich genommen hast. Das ist mir eine ganz, ganz große Ehre. Ihr Lieben, ich verlinke euch die Podcasts mit ihm. Es gibt zwei, die ich euch wirklich sehr, sehr empfehle. Eine, da wird wirklich komplett seine gesamte Musikleidenschaft erzählt. Und einmal ein kurzer Podcast. Da geht es um Theologie. Und selbstverständlich, worüber wir nicht geredet haben, ist aber, dass Max selber auch einen Podcast macht und der dann auch extrem mit cooler Musik unterspielt wird. Und dem verlinke ich euch natürlich auch.
Genau, mein Podcast, die meisten Podcasts von mir, manche, da rede ich auch viel, die meisten sind so wie halt dieser alte Song, Words Don't Come Easy und I'm Just a Simple Music Man, Melodies Are My Best Friend oder so.
Ich habe mir das angehört und ich dachte nur so, man kann ja nicht ein bisschen mehr reden, es ist voll spannend, was er erzählt und jetzt unterbricht er die ganze Zeit und ich muss Musik hören. Also ich habe
vielleicht muss ich einfach mein ganzes Musikkonzept noch mal ändern.
Vielleicht
bei meinen Auftritten. Ich mache das jetzt bei meinen Auftritten so. Ich sag, ich weiß, ihr seid gekommen, um mich Musik spielen zu hören. Aber ich habe mich entschlossen, heute mehr zu reden.
Ja,
komm, wir reden jetzt.
Finde ich super, so Selbsthilfegruppe. Max, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
So, ich danke.
Ich sage, fertig!